Herzlich willkommen beim Just Brew It Podcast, dem Hobbybrauer-Podcast mit Friedi und Dave. Und wir sind heute bei Folge Nummer 12 und wir haben heute wieder einen sehr spannenden Biertalk für euch vorbereitet mit einem sehr coolen Gast, der auch seit lange mit dem Thema Bier zu tun hat, sehr viel involviert ist, selber braut und auch aus einer sehr schönen Stadt kommt, die auch sehr viel mit Bier zu tun hat, auch schon historisch gesehen. Und ich wünsche euch erstmal einen guten Abend, einmal nach Wiesbaden und nach Bamberg, einmal an Paul und an Daniel Stenglein.
Guten Abend.
Hi.
Daniel, schön, dass du da bist. Ich freue mich. War ja relativ spontan die Idee, dass du hier mit dazukommst. Aber nach der Folge mit dem Bernd hatten wir uns ja eh dafür entschieden, ein paar mehr Biertalks und so ein paar lässige Runden zu machen mit
dem einen oder anderen Hobbybrauer.
Genau. Und der Daniel und ich haben relativ viel geschrieben, nachdem ich so viel mit Quaik gebraut hatte. Du hast auch ein paar Biere von mir bekommen.
Jo.
Und dann habe ich irgendwann ein schönes Care-Paket aus Oberfranken bekommen von dir. Und dann haben wir gesagt, ein paar davon müssen wir zusammen trinken. Und so ist das jetzt entstanden, dass wir gesagt haben, komm, dann machen wir das doch im Podcast.
Ja,
herzlich willkommen.
Danke. Ich freue mich natürlich riesig, dass ich hier sein darf. Und ja, dieses kleine Paket, dieses kleine Care-Paket zu dir mit fränkischen Spezialitäten. Ja, ich habe mir gedacht, du hast mir zwei so coole Dosen abgefüllt und ja, das geschickt und die waren auch echt sehr gut trinkbar, die Biere. Und ja, ich wollte mich einfach revanchieren und dass es jetzt so geklappt hat, dass ich in eurem Podcast sitzen darf. Coole Sache.
Hast dich also eingekauft.
Umso besser, perfekt. Naja, also wenn ich überlege, ich hab dir, glaube ich, 3 Biere geschickt und zurückbekommen habe ich 9 oder so. Also war ein guter Tausch.
Ja, vom Versand her macht es ja dann nicht mehr viel, ne? Das ist ja. Und die Biere bei uns, was kosten eins im Supermarkt? 1 Euro oder so? Also ja, ist.
Genau. Ich habe ja auch wirklich tierisch Durst. Ich habe 3 auf deine Anweisungen habe ich mir ja 3 rausgestellt. Mit welchem fangen wir denn an? Also ich würde ja sagen mit dem vom Wagner,
ja,
das ungespundet.
Genau.
Oder ist deins besser? Ich weiß ja nicht, wie deins so rüberkommt.
Ja, meins ist ein bisschen älter schon, aber ja, es ist ein klassisches fränkisches Lager. Das vom Wagner habe ich ja jetzt mal mit reingenommen, weil ungespundet ist ja auch so das Ding, was ich so habe. Ne? Kennt ihr vielleicht auf
Blog.
Instagram und auch und meine...
Absolut. Shoutout. Der Daniel ist schwer jetzt seit ein paar Monaten bei Instagram unterwegs als ungespundet. Schaut mal rein. Tolle Biere. Da kriege ich auch mal, so ist es dann auch wirklich entstanden, weil da kriege ich immer mega Durst. Der postet immer die schönen fränkischen Biere. Und gibt's bei uns einfach im Leben nicht zu kaufen. Und so ist es dann entstanden, ja.
Genau. Und ja, und das Wagner... Ja, das ist auch ein fränkisches Lager und das ist auch eins der wenigen, was auch wirklich noch so richtig ungespundet ist. Also ungespundet, fast keine Rezenz, ne, keine Kohlensäure. Es ist, liegt tot im Krug drin. Ich habe auch heute hier, hört mal, ja, klassisch Steinskrug. Ja, ja, machen wir mal
Daniel,
auf, ich habe echt Durst.
Ja, darf ich dir dazu direkt mal eine Frage stellen? Also erstmal, wir packen natürlich den Link zu Daniels Blog in die Shownotes. Er macht jetzt auch wohl, habe ich gesehen, einen richtigen Blog auf seiner Homepage, also nicht nur bei Instagram. Das heißt, für die Leute, die jetzt nicht bei Instagram sind, könnt ihr das natürlich dann auch nachverfolgen. Jetzt interessiert mich, also ich habe jetzt zum Beispiel als ungespundetes, glaube ich, jetzt wo ich weiß, dass es ungespundet ist, das AU getrunken. Das ist ja so, glaube ich, auch das bekannteste aus der Gegend.
Ja, das kenne ich auch.
Ja,
du hast den Klassiker schon gerade gebracht, das AU.
Und das ist wahrscheinlich nicht richtig.
Genau. Das ist schon mal falsch, genau.
Genau. Ja. Er steht drauf und das ist aber dann auch wieder, okay, warum macht man das halt? Will man das nach außen trotzdem als ungespundetes für die Noobs verkaufen, wie die Noobs? Aber ich frage mich halt zum Beispiel, ich habe jetzt gerade auch ein Lager in der Gärung. Ich habe nach 3 Tagen offener Gärung, also das heißt, wo jetzt wirklich die Hefe sehr aktiv war bei 10 Grad, habe ich halt gesagt, okay, jetzt langsam packe ich das Spundventil drauf und habe einen halben Bar, glaube ich, jetzt aktuell drauf in Spundung. Kannst du mir erzählen, ist das traditionell? Wie macht man das halt bei einer wirklich traditionellen fränkischen Brauerei?
Ja, also erstmal muss man dazu sagen, richtige, klassische, ungespundete Biere gibt es eigentlich nicht mehr. Ne? Das war ja früher, die sind durchgegoren und sind dann ins Fass gekommen und eigentlich ja ungespundet, also keine bis gar Kohlensäure. Keine Kohlensäure, außer die eigene, die halt durch die Gärung gebunden wurde. Heute werden die so in den Brauereien, die ich kenne, werden die so auf 3,5 Gramm CO2 eingestellt. Also schon recht wenig.
Also Englisch eher, so noch ein bisschen weniger sogar tatsächlich.
Genau. Ja. Also der Kunde will das auch nicht mehr, dass es ganz schal ist. Ne? Also es muss schon ein bisschen spritzig sein. Aber man sieht ja auch, also bei mir im Steinkrug jetzt nicht, aber beim Paul, wenig Schaum.
Zeig mal. Und ja. Also da ist wirklich, aber egal wie ich das jetzt eingeschenkt hätte. Ey, das ist so gut. Also da muss man echt aufpassen. Das ist halt, aber dafür ist es ja auch da. Es ist einfach mega süffig.
Genau.
Einfach, das läuft richtig gut rein, wirklich.
Ja, das ist
also ein richtiger Durstmischer.
Ja, genau. Das ist ja auch die Intention von so einem Ungespundeten. Erzählen ja immer die Leute von früher, so die Alten. Ungespundet bremst halt nicht, ne? Du hast wenig Kohlensäure, es ist bekömmlicher, du kannst halt statt
aufstoßen,
magenfreundlich, ne? Genau. Magenfreundlich, du kannst statt 5 auf dem Keller dann halt 10 reinstellen und läuft halt einfach.
Das läuft echt, gefährliches Zeug. Nicht schlecht. Sehr lecker.
Ja, und deswegen muss ich halt auch immer sagen, oder so eine Lanze für die englischen Biere brechen, die sind ja auch ähnlich karbonisiert. Mhm. Die haben ja auch ähnlich wenig Kohlensäure, werden auch ein bisschen wärmer serviert, wahrscheinlich als die fränkischen Biere, denke ich mal. Aber ich finde das halt, das trägt halt ungemein zur Drinkability dazu. Also ich habe, mein erstes Cask Ale, das war von Track Brewing, das ist so Noma Pale Ale, irgendwie ein 3,8%iges Pale Ale. Mit Citra, Mosaic und Centennial, meine Lieblingshopfensorten. Und nein, das war wirklich einfach, also das Pint, das habe ich halt in 3 Minuten irgendwie getrunken. Und ohne, dass ich jetzt irgendwie gesagt habe, boah, ich möchte mich besaufen, sondern es war halt einfach so süffig, es hat so den Durst gestillt, ohne dass ich danach aufstoßen musste. Das war der Hammer. Bei welcher Temperatur trinkt man fränkische Lagerbiere grundsätzlich? Also auch kalt?
Ja, also das jetzt so ein ungespundetes ist ja so eher so, geht in der Richtung Kellerbier, ne, würde ich sagen. Ne? Das kommt dann aus traditionell auch aus hier in der Gegend, wo ich wohne. Wir haben in jedem Dorf eigentlich einen Bierkeller. Also wir gehen auf den Keller. Ne? Das kommt ja daher, dass wir, dass sie einen steingehauene Bierkeller da haben. Und da ist ja ganzjährig die Temperatur, sage ich mal so, 8 bis 10 Grad. Und das holt man dann, das Fass holt man dann raus, oben dann auf dem Keller in den Ausschank, und dann trinkt man das so 8 bis 10 Grad. Ja. So würde ich das sagen.
Ja, also etwas wärmer.
Ich würde noch mal ganz kurz dazwischen hauen, weil du schon so angefangen hast, Dave, aber ich bin auch heiß, ich habe auch ein paar Fragen notiert für den Daniel. Was haben wir vor? Also ihr merkt schon, wir haben auf jeden Fall ein paar Fragen an Daniel vorbereitet.
Ich habe Fragen nicht vorbereitet, die sind mir jetzt tatsächlich...
Nee, das glaube ich dir auch, aber das kommt dann halt auch einfach
alles,
so.
Alles, was ich heute sage, ne? Ja, wird gegen mich verwendet.
Unstaged. Genau, also wir haben... Man muss ja dazu sagen, der Daniel ist ja klar Hobbybrauer, natürlich, aber du bist auch BJCP-Judge, glaube ich.
Nee, BJCP und? Bin ich nur recognized. Da hat es ja nicht geklappt, wegen der ausgefallenen HB-Con.
Gut. Ja. Ach stimmt, da wäre ja diese Prüfung gewesen, genau. Aber du warst jetzt auch letztens beim Meininger's Craft Beer Award, sprechen wir bestimmt auch gleich nochmal drüber.
Ja.
Also da auch in der Kategorie Lager, also du bist da wirklich so ein kleiner Lagerkönig, was das angeht. Und da haben wir uns natürlich gedacht, wenn wir den da haben, dann geht's heute natürlich um untergärige Geschichten, vielleicht ein paar Tipps und Tricks. Ich habe mir auch so die eine oder andere Frage aufgeschrieben, weil ich ja auch so deine... gar nicht schlimm, aber ich kenne ja so deine Posts und Antworten auch vom Forum aus dem Facebook. Da habe ich mir einfach mal so ein paar Sachen notiert. Ich bin gespannt, auf was wir da heute kommen.
Eins vorweg, nein, Lager geht nicht mit Quake. Quatsch.
Okay, kann ich das schon mal streichen? Genau. Nein, aber ansonsten wollen wir auf jeden Fall auch noch auf ein kleines Missgeschick eingehen, was dem Dave heute passiert ist. Also wir wollen nicht, ich glaube, also das heißt,
du willst,
ich möchte das eigentlich
ganz
gerne hören. Ja, ich würde das gerne ein bisschen ausschmücken. Ja, und wir gehen natürlich noch mal ganz kurz durch. Vielleicht ist ja das ein oder andere gebraut worden von uns, und da können wir dich natürlich auch mit einbeziehen, Daniel. Und Dave hat noch eine Bier-Review. Wir haben wieder fleißig Bier geschickt bekommen, und Dave ist heute fällig. Der darf heute noch eine Blindverkostung machen, genau. Yo. Dann, ich würde jetzt mal ganz kurz einhaken und einfach mal in die Runde fragen, weil ich kann gleich sagen, ich hab nix. What's brewing? Habt ihr was gebraut? Blubbert irgendwas gerade bei euch? Wie sieht's aus?
Also,
Daniel?
meine Lager sind voll. Die Kecks sind
So muss
voll.
es sein.
Ja, klar, aber ich krieg's halt auch nicht weg. Das ist das Problem. Mir fehlen
Das
einfach
ist.
Corona-bedingt die Familienfeiern. Ja, aber ich persönlich jetzt, ich trinke zu Hause eigentlich relativ wenig mein eigengebrautes Bier, weil ich halt einfach hier im Umkreis von 15 Kilometern Weltklasse-Brauereien habe, wo ich für einen Kasten vielleicht 12, 13 € zahle. Und so gut kann
So
ich halt auch nicht
wenig.
brauen. Ja, wenn du direkt zur Brauerei fährst.
Und das
Aber
kannst du ja machen,
wie
wenn du
können die
da
denn dann
direkt drin wohnst.
überleben? Also ich
Ja,
meine, in
gute
welcher
Frage.
Größenordnung brauen die dann jetzt eigentlich? Also ich meine, ich weiß jetzt halt Spital zum Beispiel, die machen ja schon 60 Hektar Sude, ne?
Ja, also die Brauereien, die ich jetzt hier im Umkreis habe, nehmen wir mal den Witzgall in Schlammersdorf. Das ist ein altes Ehepaar, die sind, glaube ich, schon mittlerweile über 70. Die bewirtschaften vorne die Wirtschaft, also schenken nur Bier aus, es gibt auch nichts zu essen. Die machen zweimal im Monat, glaube ich, 20 Hektoliter. Oder pro Sorte, glaube ich, ja. Also sie haben zwei Sorten, Vollbier und Landbier, und da kostet der Kasten 12 €.
Wahnsinn.
Ja, und
Krass.
das ist
Bei der
wirklich ein
kleinen
sensationelles,
Sudgröße.
ja, sensationelles Bier. Es ist also, ja.
Heftig.
Und ja,
Also,
also zu
vor
Hause trinke
allem.
ich nicht so viel Homebrew, muss ich sagen.
Okay.
Eher auf Feiern dann. Und deswegen habe ich auch nichts gebraut, leider. Ja. Aber ich möchte gern wieder.
Ja, ich möchte auch, aber bei mir ist auch gerade alles voll. Ich kann nicht. Ich kann echt nicht. Also. Ja, aber gut. Aber Dave, bei dir weiß ich, da ist ständig der Kessel heiß, da kracht's, da blubbert's.
Ja, nicht immer zum Guten, aber immer zum Besten, sagen wir es doch so.
Also
Nein.
ich finde es ja wirklich erstaunlich, Dave, deine Sud-Anzahl, die du letztes Jahr
Ist Wahnsinn,
rausgehauen
ey.
hast. Also Wahnsinn. Gut, wenn man natürlich bei so einem Betrieb dann arbeitet, dann hat man auch viel Zeit für sowas, aber coole
Nee,
Sache.
nein,
Also
nein, nein, gar nicht. Also die
nicht,
Zeit war nicht.
nicht.
Nee, nee. Also ich habe Vollzeit gearbeitet bei Hopfen und Mehr und die Zeit war genau das Problem, weswegen ich halt zu Short and Shoddy übergegangen bin, weil ich gesagt habe, ich habe
Okay.
teilweise vor der Arbeit habe ich mein Malz geschrotet, bin nach der Arbeit direkt wieder zur Brauakademie gefahren, irgendwie 10, 15 Minuten von der Bra von Hopfen und Mehr weg. Hab dann halt wirklich mein Short and Shoddy Programm durchgezogen. Genau, und habe dann halt eben mein Bier gebraut. Und also das war halt schon echt knackig von der Zeit. Also das Coole war halt da. Ich hatte halt wirklich eine ganze Gärkammer, also beziehungsweise einen Kühlraum zur Verfügung, wo ich halt mein Bier lagern konnte. Und das habe ich jetzt halt aktuell nicht. Das merke ich halt auch. Ich habe jetzt aktuell eine ganz so eine Gefriertruhe, die halt bei irgendwie 4 Grad läuft. Ich bräuchte aber halt eigentlich noch eine zweite, wo ich halt drin gären kann. Und das ist jetzt im Moment quasi. Ja, vorher habe ich das halt so gemacht, da habe ich einfach meine Biere nach draußen gestellt, meine Kegs, und die sind mir halt heute Morgen nämlich geplatzt. Also nicht die Kegs, sondern die Flaschen. Ja. Schön 7 Flaschen, 0,75 Liter Berliner Weiße sind einfach komplett zerberstet, Kronkorken abgesprungen und
Na
ja.
gut, da hast du halt auch nicht den Alkoholgehalt drin, sag ich mal, ne, oder? War,
Genau.
ja.
Ja.
Dann hat's die als erstes dahin gerafft. Aber auch noch die schönen Flaschen, ne? Dann das
Ja.
schöne Bier, ey. Oh.
Also die stehen jetzt alle in der Badewanne und können da so ihr Ding machen, wieder auftauen und dann, ja, echt ärgerlich. Nee, aber also ich glaube, letztes Jahr war das halt einfach auch so, ich wollte halt auch noch mal viel mehr ausprobieren. Ich werde dieses Jahr definitiv nicht weniger brauen. Ich hoffe eher mehr. Also ich habe geplant 60 Sude dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Ich mache aber auch meistens kleine Sude. Das muss man ja sagen. Also ich brauche gerne
Ja.
mal 10,
Du
12
brauchst ja auch
Liter.
manchmal, du brauchst ja auch zweimal am Tag manchmal, ne? Das ist ja auch so eine Sache.
Oder ich nehme zum Beispiel halt auch mal, wie gesagt, den Treber von dem großen Bier, von dem Imperial Stout, mache daraus nochmal ein kleineres Bier, was halt auch nochmal ein. Also ich glaube, in Zukunft werde ich das auch noch viel, viel öfter machen. Wollte das schon in der Vergangenheit machen, aber dann war halt immer so, okay, jetzt nochmal 3 Stunden oder sagen wir mal mit wirklich, wenn du überlegst, okay, du musst einen Tank sauber machen, du musst das Bier abfüllen und so weiter, sind 3 Stunden ganz realistisch, ne?
Ja, Party
So.
geil.
Genau, genau.
Ja, why not?
Klar. Aber dann habe ich halt immer gesagt, okay, mir ist das egal, scheiß auf den Treber, ich hau den jetzt weg oder mach Brot draus, okay.
Hm.
Ja, aber grundsätzlich versuche ich schon eigentlich, ja, Also ich habe halt auch, ich weiß nicht, bei euch ist das ja halt auch so ein bisschen anders. Ich glaube, bei dir sowieso, Daniel, du hast ja so dein Fokus halt auch gefunden. Bei mir ist es halt auch so, ich interessiere mich halt so für fast alle Sachen beim Bier. Also ich mag englische Biere super gerne, also weil die halt auch so eine weitreichende Geschichte haben und eigentlich immer nur bei den deutschen Bieren gesagt wird, ja, okay, die Lagerbiere gibt's halt seit, ja, keine Ahnung, seit 1050 oder keine Ahnung wann. Aber die englischen Biere haben halt auch eine weitreichende Biertradition und ja, deswegen finde ich die halt auch so interessant zu brauen. Und ja, deswegen.
Auf jeden Fall. Du bist da echt viel, vielschichtig, was das angeht. Das geht mir genau anders. Ich bin da wirklich nicht ganz so wie der Daniel. Der hat ja wirklich einen krassen Fokus gefunden mittlerweile, mit seinen Lagerbieren und, aber bei mir ist es auch so, ich bin halt eher so in der hopfigen Gegend unterwegs, sagen wir es mal so, und hau dazwischen immer mal irgendeinen dicken Belgier. Aber ansonsten ist es halt so das, was ich halt gern braue. Und dann haust du halt nicht ständig, kaufst du halt nicht ständig für das nächste New England IPA für, weiß ich nicht, 60, 70 Euro Hopfen und haust das nächste raus, sondern dann dauert es halt mal ein bisschen, bis es ausgetrunken ist und dann gibt's das nächste oder dann gibt's da mal ein Pale Ale oder so. Mich rappelt's auch mal und ich mache irgendwas Besonderes oder was ausgefallen ist. Aber so wie du, dass ich sag, ich mache jetzt einfach mal einen Porter, also ein stinknormales, wirklich in Anführungsstrichen, aber ein stinknormales Porter oder so, wo ich mir denke, boah, nee. Also dafür nutze ich dann halt lieber den Sonntag anders, ne? Vor allen Dingen, Daniel, du kannst ja auch nachvollziehen, dann hat man ja noch Familie dazu mit, also vor allen Dingen die Kids, die Frauen sind jetzt nicht unbedingt, aber die Kids, die wollen ja natürlich dann auch ein bisschen was von einem haben und dann muss es schon irgendwas sein, wo ich richtig für brenne, also irgendein Bierstil oder irgendwas, was ich ausprobieren möchte.
Ja. Genau. Ja, das, ja, weil ihr es gerade gesagt habt, ne? Ich meine, Dave, wenn man jetzt mal so deine Zutaten auch anschaut, ich meine, das geht ja auch richtig ins Geld, muss ich sagen. Ne? Also wenn du so eine Flüssighefe und dann da speziellen Hopfen und so, 60 Sud im Jahr, ist schon nicht ohne. Also das nächste hopfengestopfte Bier brauche ich erst wieder nach der Beviale.
Aber hopfengestopft muss ich jetzt auch mal ganz, ganz ehrlich sagen. Also hopfengestopft habe ich dieses oder letztes Jahr gebraut, vielleicht 3, 4 Biere. Ehrlich.
Bist du eher der Malz, weil ich persönlich, ich gehöre eher der hopfigen Seite der Macht, dann muss ich sagen.
Du bist ja der, ich sag ja immer, er ist so der Hefescout. Also man kann das nicht unbedingt, glaube ich, beim Dave an Malz und Hopfen, so wie du heißt, festmachen, sondern eigentlich bist du Hefe.
Ja.
Der teilt ja dann gefühlt die Sude in 2 Liter Batches auf und schüttet da nochmal irgendeine Hefe rein, die er irgendwo gefunden hat und hier nochmal ein paar Krümel Quaik oder so.
Ja, zum Thema. Gucken,
wie die dann schmeckt.
Genau.
Ja, das ist halt so eher dein Ding, was du gerne probierst. Und das halt bei ganz, ganz verschiedenen Bierstilen. Also auch, er schreibt mir dann manchmal, ja, ich hau halt, weiß ich nicht, die Juvaro, also so eine litauische Farmhouse, also gehört, glaube ich, auch gar zu den Quaiks, ne? Aber egal. Mhm. Die haust du dann halt in irgendwelche Bierstile, wo ich mir denke, boah, okay, krass, bin ich mal gespannt. So, weil, aber du testest da ganz, ganz viel aus, muss man sagen.
Ja, tatsächlich habe ich jetzt bei dem Schumacher Altbier habe ich mal ein Experiment gemacht. Also ich habe das Rezept nicht selber gemacht, weil ich beim Altbier, ich habe letztes Jahr ein Altbier gebraut oder versucht. Das war ein sich ein leckeres Bier. Ich habe daraus ein Bieressig gemacht, aber für mehr hat mir das halt auch nicht getaugt. Muss ich ehrlich sagen. Es hatte keine offensichtlichen Fehler, kein DMS, kein Diacetyl, weiß ich nicht. Aber es war halt einfach für mich kein Altbier und dann bin ich genervt. So geht's mir zumindest. Ich bin halt super sauer, weil ich denke, okay, scheiße, es ist nicht so geworden, wie ich wollte. So, dann mache ich halt für irgendwas anderes daraus. Und ich habe, wie gesagt, ein Bieressig daraus gemacht. Der ist sehr lecker geworden, finde ich. Und jetzt habe ich halt ein Rezept genommen, das Schumacher Altbier von Maischmalz und Meer. Können wir auch in die Shownotes packen. Genauso wie Daniels Blog übrigens, wollte ich noch vorhin sagen.
Ja,
auf jeden Fall. Die Shownotes immer erwähnen. Okay. Und da habe ich jetzt tatsächlich den mit der Oslo vergoren, bei 2 verschiedenen Temperaturen. Aber, und dann noch einmal mit der Hothead von Omega Yeast, die man ja auch bei Hopfen Meer bekommen kann, also beim Hobbybrauerversand, um eine kleine Überleitung mal zu dem Thema zu bilden. Und Ja, also da könnt ihr natürlich neben den Hefen halt auch alle anderen Zutaten, Rohstoffe, aber halt auch eben das Equipment bestellen. Und Hopfen und Mehr hat jetzt auch einen kleinen YouTube-Kanal aufgebaut, habe ich gesehen, wo die halt eben gewisse Produkte vorstellen. Also guckt da einfach mal rein, ist sehr interessant auf jeden Fall. Also das wird die ein oder andere interessante, ja, einfach, es ist einfach sehr interessant, finde ich.
Einfach mal reinschauen. Richtet sich aber vor allen Dingen an Anfänger, würde ich
Einsteiger.
jetzt mal so sagen. Ja,
Genau.
genau.
Wenn ich da jetzt nochmal drauf zurückkommen darf, weil ihr es gerade gesagt habt, ne? Immer dieses ja, verschiedene Sude ausprobieren. Wenn ich jetzt mir einen Belgier vorstelle, den krieg ich nicht hin. Ich habe den noch nie gebraut. Jetzt stelle ich mich in mein Sudhaus rein. Es ist auch nicht das Bier, was ich präferiere, also nicht so, also am liebsten trink. Dann stelle ich mich da rein und braue das Bier vergärs und es ist vielleicht ganz okay geworden, aber mein Anspruch an das Bier ist halt nicht ganz okay, sondern es muss halt gut sein, ne? Und
Ja.
deswegen, ja, schaue ich auch ein bisschen so experimentelle Dinge, wo ich sage, ja, da habe ich auch schon zu viel echt verkackt, muss ich sagen. Also ich verkacke ja auch unterjährige Biere. Mal zwischendrin denke ich mir immer so, boah, was ist denn da jetzt wieder passiert, ne? Also,
Ja, aber das ist ja dann, da bleibst du ja dann dran, ne? Also das ist ja dann schon so, dass du sagst, so wadenbeißermäßig, jetzt will ich aber wissen, woran lag's, was muss ich noch besser machen und dann machst du das halt besser.
Ja.
So geht's mir dann auch bei den, also wenn ich ein Bier braue und das wird nicht so, wie ich mir das vorstelle, dann wird es auf jeden Fall nochmal gebraut. Dann muss ich gucken, woran das liegt. Dann gebe ich das auch gern noch, weiß ich nicht, den einen oder anderen, den ich da vertraue, die mir ein gutes Feedback geben können. Und dann kann man da zusammen noch mal vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten, vielleicht sich das Rezept angucken. Ich meine, wir haben ja auch drüber gesprochen, Daniel. Ich hatte ja den die Quaig-Lager geschickt, ne? Und dabei war ja, sind wir auch drauf gekommen, dass ich den einen Teil mit der W3470 vergoren habe. Und ich mit der eigentlich, die hatte ich jetzt endlich unter Kontrolle. Was heißt endlich? Die habe ich schon seit Ewigkeiten unter
War
Kontrolle.
das nicht diese
Und wir
Diazidbombe?
Diacetyl-Schwefelbombe. Also wirklich, das wäre für ein Fehlaromenseminar, wäre das Bier, das beides gleich abgedeckt hätte, aber wirklich so, dass man es auch wirklich dominant schmeckt, wäre das perfekt gewesen.
Ja.
Wir hatten ja drüber gesprochen, das Einzige, was ich eben anders gemacht hatte, ist diese Kombirast zu fahren. Den Rest habe ich so gemacht. Also, ja.
Ja, Schwefel ist jetzt, denke ich, nicht der große Fehler, sage ich mal. Den kann man ja auch relativ einfach, also erstens lagert er sich ja weg und zweitens könntest du ihn auch mit CO2 einfach durchblubbern lassen, dein Keg, dann wäre das weg. Aber Diacetyl ist halt trotzdem eine Hausnummer, das würde man auch im Nachhinein wegbekommen, nochmal mit aufkräusen oder Hefe stopfen. Da funktioniert das, habe ich auch schon gemacht. Ja, aber es ist natürlich nicht sexy, ne? Wenn man was anderes erwartet und dann kommt sowas dabei raus. Oh. Und wenn man dann auch noch
Auf.
irgendwie, was weiß ich, du magst 70 Liter oder so, glaube ich, oder? Batches?
Nee, 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 also gar nicht so groß. Ich
Okay.
bin durch meinen Dampfkondensator, der an der Seite angebracht ist vom
Ja.
Kessel. Also ich könnte so 40, 45, je nachdem, vielleicht auch mal 50 Liter brauen, aber ich mache meistens so 35 und dann aus dem Unitank raus kriege ich so 30 und teile das dann auf zwei 15-Liter-Kegs auf. Also es geht noch. In dem Fall habe ich es dann so gemacht, dass ich es halt in solchen kleinen Speidels vergoren habe, jeweils 10 Liter. Witzig war aber halt, dass ich quasi mit der 3470 zeigen wollte, wie es geht. Oder für mich auch die Referenz zu
Referenz,
haben,
ja.
okay,
Noch.
das ist das Pilz und die anderen sind es nicht. So.
Ja.
Und dann haben die anderen halt mehr wie ein Pilz geschmeckt, als das, was ich mit der 3470 vergoren habe. Und das war dann schon, hat mich
Also
auch ein bisschen gewurmt, aber naja, gut, so ist es halt.
Pilz ist auch ein super schwerer Bierstil, finde ich. Also
Ja, natürlich, ja.
da so ein richtig cleanes rauszubekommen, ist schon ja schon eine große Hausnummer, würde ich sagen. Trocken, wenn es ist, das ist schon mal schwierig hinzubekommen, würde ich sagen, im Hobbybrauermaßstab. Und dann die richtige Bittere, das Wasser einstellen. Also ja,
Ja.
nicht so einfach.
Königsdisziplin.
Ja, ich habe ja von vor kurzem im, ja, was heißt vor kurzem? Ist ja schon wieder Wochen her. Ich weiß nicht, im Moment ist so, die Wochen, die vergehen einfach. Die
das ist schlimm, ne?
Es ist krass, echt, wirklich. Schon wieder Freitag. Naja, auf jeden Fall, ich hab mir ja so ein ZKG selber geschweißt, auch so ein 50 Liter.
Das ist auch so
ein. Ja, das denke ich mir auch. Ey. Also, ich hätte ultra keinen Bock drauf. Ich bin der, also ich kriege irgendwas zusammengebaut, einen Ikea-Schrank, kein Problem. Ich kann mal einen Kegelrater zusammenbauen, auch kein Problem. Aber sowas, da würde ich ausrasten. Ich würde wahrscheinlich das ZKG irgendjemand vor die Fresse werfen. Ja. Ich würde ausrasten.
Als ich das gesehen habe.
Also zwischenzeitlich war ich echt da, der war ja auch so, boah, machst du jetzt weiter oder nicht? Also war schon, weil ich habe ja von null angefangen, ne? Ich konnte nicht schweißen, habe noch nie geschweißt und habe es mir dann selber beigebracht und das Ergebnis ist eigentlich ganz gut geworden, muss ich sagen. Aber auf jeden Fall, in dem ZKG habe ich ja dann mal einen Pilz gemacht und der Druck vergoren, also komplett von Anfang an und der Druck ist auch super clean geworden und echt ein cooles Bier, ist aber ganz minimal und ich schieb's auf die Druckgärung, ganz leicht Diacetyl drin. Also würde super als so, ja, was weiß ich, so Pilsen-Urquell, kann mich ganz minimal Diacetyl. Ja, böhmisches Pilz, ja. Aber war natürlich auch nicht erwartet. Und das ist
aber
so.
Dein ZKG-Projekt wurde jetzt aber nochmal getoppt von dem neuen Ehebett.
Ja, ja.
Wo man am Anfang der Slideshow gesehen hat, dass nicht mehr, aber gefühlt hast du am Anfang der Slideshow einen Baum aus dem Wald geholt.
Ja, so war es ja auch, tatsächlich.
Und am Ende ist das ein Bett geworden. Ich habe gedacht, was ist denn da los, ey?
Das war so ein Corona-Projekt halt, Freitag, Kurzarbeit und dann.
Pass mal halt so nach, ganz normal.
Ja, genau. Ja, genau. Nee, aber ich finde es auch wirklich.
Ich finde es cool. Also
muss ich echt.
Ja.
Mega.
Ja. Das kann halt, also wie gesagt, das kann nicht jeder, Daniel. Das möchte ich jetzt mal ehrlich sagen. Ich könnte das nicht. Ich bin froh, dass ich halt irgendwelche Sachen zusammenschrauben kann. Und dann ist es okay. Aber wenn man sein Bett zusammenbauen kann, ist das schon eine coole Sache. Auf jeden Fall. Wie gesagt, das
kann vor allen Dingen Edelstahl zusammenschrauben. <Zum
Beispiel. lacht> Schaugläser.
Schaugläser mit Rohren verbinden.
Ja, genau. Echt, was weiß ich. Es ist halt eine Leidenschaft ein bisschen so handwerklich. Und da zähle ich auch das Brauen dazu. Und vor allem auch das Bauen neben dem Brauen. Obwohl ich jetzt mittlerweile, glaube ich, viel will ich eigentlich nicht mehr an meinem Setup ändern. Bisschen vielleicht noch Edelstahl austauschen und so. Aber ja, irgendwann mal. Ja, vielleicht mal so eine Hermsanlage irgendwann mal. Ja, das schaut schon schnieke aus. Aber das Problem ist, ich bin halt draußen in einem umgebauten, gefliesten Schuppen. Es ist und bleibt ein Schuppen. Also es wird nie irgendwie ein Wohnraum sein. Jetzt hat es auch gerade irgendwie -3 Grad drin. Und da irgendwie so eine sexy Anlage reinstellen. Also man muss auch regelmäßig putzen wegen Staub und so. Also das habe ich ein bisschen verpennt, als wir Haus gebaut haben, ehrlich gesagt. Aber gut.
Aber könntest du es nicht noch nachholen, oder?
Ja, hier nicht. Nee.
Nee,
zwei Kinder. Haus ist voll.
Dann erzähl doch mal, wie brauchst du denn dann eigentlich? Das wäre doch jetzt auch mal interessant.
Ja, also ich habe mir zwei 70 Liter Edelstahltöpfe, die sind aus Polen, ich glaube, da hat damals einer 100 Euro gekostet, bestellt. Mit dem bin ich auch echt super zufrieden. Dann zwei Handys. Die habe ich auch bei eBay Kleinanzeigen gekauft für 25 Euro eine. Da war irgendwie der Lüfter kaputt. Ja. Das war so ein Koch damals aus Berlin. Der hat irgendwie so kaputte Handys angekauft. Und dann habe ich die halt zwei genommen und habe den bei AliExpress den Lüfter für 3 Euro oder so bestellt. Der gut war nach 4 Wochen da, aber läuft wieder.
Ja, krass, ey.
Das fand ich auch ganz cool. Ja, und dann halt den Leuterfreund habe ich drin. Brauhardware, das Rührwerk und zu dem Zeitpunkt, als ich die 70 Liter Töpfe gekauft habe, war ich so noch auf dem Trip, ich will auch 70 Liter brauen, aber irgendwann kommt man auch wieder schnell von diesen Drohnen runter und denkt sich so, ist vielleicht doch mal ein bisschen viel, auch wenn man es mal, wenn der Sub mal nicht so toll geworden ist,
Genau dann, ja.
Genau. Und
spätestens dann ärgerst du dich, wenn du 70 Liter davon hast.
Oder ja, und dann
vielleicht auch.
Genau. Ja. Und dann hatte ich ja, wie du auch schon erwähnt hast, Paul, das ja zwei Kinder, die wollen auch was von dem Papier haben. Und dann musste ich halt ein bisschen überlegen, wie, was mache ich
jetzt? Auch Bier haben.
Ja, nett, mit denen brauche ich demnächst. Mit denen brauche ich demnächst was, ja. Oh. So ein schönes Malzbier auf jeden Fall. Fünf und ja, sechs geworden jetzt mein Bubi und meine Tochter ist 7.
Ja. Ja, warten wir noch 10 Jahre, ey, oder 8 Jahre, dann geht's los.
Ja. Und ja, und dann habe ich mir überlegt, was machst du jetzt? Und dann habe ich mir für mich entdeckt eben dieses No-Sparge Brewing. Also komplett einmeischen.
Machst du auch?
Ja, No-Sparge, klar.
Das habe ich schon mal gelesen.
Ja. Wirklich?
Das machst, ja. Nur noch, seit Jahren.
Ja. Okay, krass, weil ich dachte irgendwie, okay, das machen nur Brune Bag-Leute, aber ich finde das super spannend, dass du das halt auch machst.
Nee, ich habe ja den 70-Liter-Kessel und wenn ich jetzt, ich will ja, mein Ziel ist immer, 2 CC-Kecks voll zu bekommen. Und das passt super. Ich kriege dann ja 2 CC-Kecks voll und die Maische, der Maischebottich ist halt dann bis oben voll, wenn ich dann normales Bier braue mit 12 Plato. Ja. Keine Nachgüsse, Turboläutern, aufdrehen den Hahn, rauslassen. Ob da jetzt ein Plato noch im Drehbett drin hängt oder nicht, ist für mich persönlich im Hobbymaßstab, ja, dann kostet es halt 1 Euro mehr das Sud, aber macht man
ja
auch nicht so.
Das kannst du, wenn du es weißt, dann kannst du es ja von vornherein einfach,
genau.
Haust du halt ein paar 100 Gramm mehr rein, fertig.
Genau,
ja. Aber dieses No-Sparge, das sieht man auch bei denen, weil ich ja eher in diesen komplizierteren Anlagen unterwegs bin, das siehst du halt auch oft, man kann sich halt bei einer Herms oder bei einer Rims halt auch einen Topf sparen, wenn du einfach keinen Nachguss brauchst, ne? Dann haust du halt alles direkt in den Maischekessel, zirkulierst, läuterst, kochst, fertig bist du damit.
Ja.
Und dann hast du halt nur 2 Töpfe.
Aber wodurch zirkulierst du dann? Weil ich dachte ja eigentlich, das heiße Wasser wird ja durch den Hot Liquor Tank zirkuliert, aber wodurch zirkulierst du dann?
Also die nutzen dann zum Teil den Kochtopf, also Boil Kettle quasi, da ist es dann drin. Dann hast du halt quasi diesen dritten Topf gespart. Oder bei der Rims ist halt noch cooler, da hast du ja den Heizstab in dem Rohr irgendwo drin, durch das du zirkulierst. Da brauchst du ja eh das quasi nicht. Deswegen, ja, das ist schon auch cool, ja. Aber ich muss halt sagen, ach ja, also der Hot Liquor Tank ist bei meiner Anlage wirklich das Unkomplizierteste zum Saubermachen. Den schraube ich halt einfach ab und drehe den um. Da ist halt nur Wasser drin.
Eben,
und,
ja.
Ja. Und da bin ich aber
das
wirklich.
Wasser.
Ja, sorry, Paul.
Alles gut.
Ich bin wirklich froh darüber, dass du dieses Video gepostet hast, dass du mal deine Anlage erklärt hast, weil für mich so als Außenstehender, der sich mit Herms ja überhaupt nicht auskennt, für mich ist es so, machst du da Crystal Meth drin oder so? Oder keine Ahnung, das schaut aus wie so eine. Echt, das ist so ein UFO, deine Anlage für mich. Und das fand ich echt ganz cool, dass du. Dann hat man es mal geblickt.
Dito, ja. Ich habe schon auf der Anlage
gebraucht. Ja, das ist halt auch das Problem. Ich kenne das ja auch, wir sind ja nun auch sehr tief in dem Thema drin. Dann, wenn man da eine Frage kriegt, dann merkt man immer erst, okay, wie erkläre ich das einfach? Und genauso ging es mir dann halt auch mit den Anlagen. Also so das Anlagenbauen und so ist ja so mein Hobby im Hobby.
Genau.
Da so rumtüfteln. Und dann habe ich halt eine Anfrage gekriegt, ja, für welches ist denn Ventil, machst du denn mit wem? Und dann sagst du, ja klar, hier drehst du auf Whirlpool und da machst du auf und dann wird zirkuliert und dann sitzen die immer noch da mit Fragezeichen in den Augen und denkst dir so, okay, alles klar. Das muss man irgendwie mal noch anschaulicher machen. Und dann hatte ich ja, als ich den Kanal jetzt wiederbelebt habe, habe ich ja gedacht, okay, dann muss ich auch mal so einen Brautag zeigen, werde ich auch noch mal ein bisschen ausführlicher auf die Hardware irgendwann eingehen, aber um das schon mal einfach zu zeigen, wo fließt was lang, warum gibt es diese ganzen Ventile, ja.
Als ich dabei auf der ersten HB-Con vor dem Stand vom, wie heißt der Kollege nochmal?
Douglas.
Ja, genau, der Douglas. Mit dem habe ich mich auch ewig unterhalten. Und dann war ja so diese ausgestellte Anlage und alles, oh, Edelstahl und die Schweißen, hätte so geil. Und oh, also das, ja, würde mir schon mal raushängen, so ein Ding. Also ganz ehrlich.
Ja, also das, das war, glaube ich, stimmt, die war, wann war die? 2019?
19.
Ja. Genau. Ja. Ja, da habe ich dann so langsam angefangen, mit ihm zu schreiben und dann hat mir überlegt, wie wir das jetzt machen können. Und da hatte er ja schon diese Duo-Fire gehabt. Das war dann wahrscheinlich die mit den 2 Töpfen da und da war er auch schon schwer verrohrt und so. Und dann habe ich ihm geschrieben, wie Ich meine, die Amis, die lockst du ja nicht mehr hinter dem Ofen vor mit einer Hermes, die kennen das. Da steht ja in jeder zweiten Garage irgendwie. Aber dann habe ich gesagt, ob er nicht Bock hätte, das auch hier in Deutschland zu machen, weil ich nämlich so eine Anlage möchte. Und ja, irgendwie sind wir uns einig geworden und dann hat sich das so ergeben, dass er irgendwie noch einen dritten Topf zu seiner Duo Fire oder wie sie heißt, dazu gebaut hat. Ja.
Das Bier, was er da ausgeschenkt hat, war auch toll. Irgendwie so ein Tropical IPA. Also,
ja,
war cool.
Ja, ich glaube, der hat schon ganz schön drauf, der Douglas, das muss man sagen. Aber der ist halt auch
schweißen kann er, Wahnsinn.
Ja, schweißen kann er echt, ey. Also, dem schickst du irgendwas und sagst, kannst du das mal irgendwie verlängern und das da dran schweißen und das irgendwie biegen, vor allen Dingen auch. Mhm. Und dann kriegst du das wieder und es sieht aus, als wäre das ein fertiges Teil, was du irgendwo kaufen kannst. Echt krass, ja. Ja. Ich gleich noch ein bisschen Werbung für Craft Hardware gemacht.
Ja, echt. Nee, aber ich finde auch ganz ehrlich, der Typ hat es echt verdient, weil der macht sich, er hat einen super Kundenservice und ist auch voll nett und also wirklich, muss ich echt sagen.
Ja, ja und sogar ich, also der eigentlich an Hermes-Anlage, also außer für das Foto machen, aber da kann ich ja zu Paul fahren. Nein, also ich muss halt echt sagen, ich finde das technologisch natürlich wirklich spannend, aber nee. Ich würde niemals einen Tag auf dieser Anlage brauen wollen, alleine. Also wenn Paul dabei ist und der macht die sauber, kein Problem. Ich alleine würde darauf niemals gerne brauen wollen, weil ich weiß, okay, ich würde das so aufregen. Weißt du, dann ist da schon wieder irgendwie ein bisschen Malz da drin und oh Gott. Ne.
Aber das ist das, was mir ein bisschen abschrecken würde, das sauber machen. Und ja, da scheust du dich auch ein bisschen, ne, Paul, so
bewusst. Nee, also, oder so, ne? Ja. Ganz ehrlich, ich bin ja ganz ehrlich, ich sag's ja auch hier immer wieder, es dauert halt einfach, das Ding sauber zu machen. Ja. Und da bin ich wirklich auch neidisch, wenn ich sehe, wie der Dave das macht oder, ne.
Ja, das kann ich mir ja vorstellen, Minuten wie das
maximal. Ja, wenn du einen Einkocher hast oder so, ist klar, den hast du halt schnell sauber gemacht. Das dauert bei mir länger, aber ich hatte ja nie gedacht, aber gut, wir Hobbybrauer sind halt wirklich spezielle Menschen, Typ Menschen. Ich hätte nie gedacht, dass es jemanden interessiert, dass ich mich dabei filmen soll, wie ich das Teil sauber mache. Aber jetzt haben wir so viele geschrieben. Jeder zweite Kommentar war, dass ich gern sehen würden, wie ich das sauber mache. Und da habe ich gesagt, okay, das nächste Mal lasse ich das so verdreckt, wie es ist. Und mach's am nächsten Tag sauber und dabei filme ich mal jeden Schritt, den ich dann so mache und dann kann man es so.
Die wollen das wahrscheinlich nur sehen, um dann selber da zu
sitzen. Wie du leidest.
Schau dir mal den an.
Ja. Genau. Bei mir geht es schneller. Schau dir mal den Idioten an. Ey. Ja. Kauft er sich so eine Anlage und dann muss er die 3 Stunden lang sauber machen. Ja.
Nee, das finde ich bei so einem 2-Topf-Setup, also wenn man da jetzt direkt rausläutert, und dann in der Pfanne kocht. In der Zwischenzeit ziehe ich halt dann das Rührwerk raus. Die Komponenten kommen in die Spülmaschine. Treber in die Schubkarre zu den Hühnern fahren. Und dann mit der Bürste drüber geschrubbt und fertig. Ja, dann ist das schon mal erledigt. Also das finde ich eigentlich, ja. Deswegen bin ich auch immer so mit Verrohrung und ja.
Ist cool,
sieht schön aus. Genau.
Du musst es halt sauber halten.
Ja. Und viel, du musst ja auch Chemikalien dann einsetzen, sage ich mal. Wie machst du es auch klassisch wie in der Brauerei? Also alkalisch und dann.
Jein. Ja, also ich würde sagen, klassisch Hobbybrauermäßig. Also okay. Ich spüre das meistens, also es ist halt schwierig zu erklären, weil ich baue auch den linken, also wenn man davor steht, den linken Teil quasi schon ab, während ich koche. Also mein Maischebottich, den baue ich auch ab, mache den sauber, ganz normal und kann den dann quasi einfach trocknen lassen, schraub den wieder zusammen, stell den wieder daneben und dann habe ich quasi nur noch den rechten Teil und auch nur noch die rechte Verrohrung der Anlage. Deswegen ist es vielleicht doch ganz interessant, das mal zu zeigen.
Ich frage mich immer bei so einer fest verrohrten Anlage, würde es da nicht irgendwie so einen Deckel geben mit einem Zip drauf, dass du eine Pumpe und da irgendwie was zirkulieren kannst? Ich meine, das wäre doch das Einfachste, oder?
Aber könnte ich auch ganz locker umsetzen, aber das macht es mir nicht leichter. Das Schwierige ist bei der Anlage, dass die Ausläufe eben nicht am Boden angebracht sind, sondern über dem Boden. Du kommst zwar mit diesem ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, mit diesem gebogenen Rohr kommst du natürlich schon weit auf den Boden, aber du sollst natürlich nicht ganz runterkommen, um eben nicht jeden Trub und so weiter dann auch mitzunehmen, gerade nach dem Whirlpool. Du hast immer so 1-2 Zentimeter quasi, die stehen bleiben. Und da hast du diesen ganzen Schmodder drin. Und dann bringt es dir halt auch nichts, wenn du oben zippst und unten sammelt sich dann trotzdem wieder der Schmodder. Könnte man machen, jo, aber das ist, ja, es bringt mir halt nichts. Ne? Also ich mache das dann, ich zippe, ja, aber ohne Spülkugel im Topf, sondern ich mache den Topf quasi grob sauber, spüle das alles sehr heiß durch. Und danach kommt bei mir dann immer NC Brew 10 oder wie heißt es?
Ja, ja, NC Brew, ja.
Ja, genau. Das kommt dann durch. Das macht echt super sauber, vor allen Dingen auch ein Unitank. Da wird ja auch gezählt.
Also von dem Mittel bin ich echt total begeistert, muss ich echt sagen. Also
das ist echt krass. Gibt's übrigens auch bei Hopfen und Mehr. Habe ich heute gesehen, dass sie das drin haben, ne? Im Shop genau. Steht oder neu drin. Egal. Und das jage ich dann durch und danach gibt's halt nochmal eine Starsin-Spülung, Zippung, wie auch immer. Dann wird alles umgedreht, trocken gemacht und fertig. Die Rohre habe ich halt auch so angelegt, dass ich quasi von meinem Kieser, der daneben steht, die CO2-Flasche beziehungsweise den Schlauch mal kurz rechts anschließen kann und dann kann ich halt alles danach mal kurz durchpusten mit CO2. Ist natürlich jetzt nicht unbedingt gut fürs Portemonnaie, wenn man dann das CO2 da durchschießt, aber ich will sie halt auch nicht jedes Mal komplett auseinandernehmen, ne? Und wenn ich so eine Anlage da stehen habe, dann darf ich halt auch nicht drauf gucken, ob ich ein bisschen CO2 verliere.
Das ist genauso das Gleiche wie beim Kegerator. Da werde ich auch jeden Tag irgendwie gefragt, ja, nimmst du denn jeden Tag alle Zapfhähne auseinander? Nein, Alter.
Klar, ey.
Sorry, nein. Also ich meine, wer bei mir Bier trinken möchte, ist herzlich eingeladen. Wer jeden Tag alle 2 Minuten Zapfhähne auseinander genommen haben möchte, okay, der kann gerne zu solchen Gaststätten gehen. Die wird es aber nicht geben. Das ist es halt. Ja, also da kommt alle
7 Tage der Leistungsreiniger.
Genau.
Nee, also wenn ich jetzt rausgehe in Schuppen und irgendwie zwickel oder so, dann lege ich den Hahn oben wieder aufs Keck drauf und dann, ein, zwei Tage höchstens dann, aber dann vielleicht mal mit Wasser durchspülen irgendwann und dann schon mal auseinanderlegen, aber das, also ich finde es vollkommen in Ordnung so. Ich denke, wenn es gekühlt ist, sowieso.
Ja. Und worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte.
Mal hier so ein, du kannst gleich loslegen. Ich mache mir jetzt mal ein Bierchen auf und zwar vom Daniel.
Oh ja, warte mal, da muss ich mal meins austrinken.
Schön für euch. Mit auf. Danke.
Ja, wir haben es ja erwähnt. Ne? Sorry. Dave ist leider leer ausgegangen, aber ich denke, es wird noch mal eine Fortsetzung.
Nein, ich glaube, der Daniel glaubt ganz tief insgeheim, dass meine Quaiklagerbiere charakteristisch genauso gleichwertig sind.
Dass du die einfach trinken kannst und wir machen uns hier so ein schönes.
Ja, aber es kann ja sein, dass meine Wahrnehmung so ist. Also nein. Ich muss auch sagen, ich habe mein erstes Lagerbier in 2021 tatsächlich mit Spitalhefe vergoren.
Oh, jawohl. Mhm.
Aber also das ist jetzt natürlich an der Quelle, das ist schon geil.
Ja, also ich habe, glaube ich, ich kann mich nicht an den letzten Sud erinnern, wo ich nochmal mit Trockenhefe was gemacht habe.
Nimmst du mal die Brauereihefe?
Ja, immer. Also in erster Führung.
Wie viel nimmst du? Also kriegst du denn auch tatsächlich, kriegst du tatsächlich auch dann wirklich die Menge halt hin? Weil bei mir war das jetzt so, ich glaube, ich hatte bestimmt 3 Liter Hefe. Also ich meine, man müsste nicht alles nehmen, aber warum nicht?
Ich hole mir mal frische Brauereihefe und dann hole ich mir so ein Liter und dann tue ich es halt auf meinen Sud. Ansetzen halt, sagen wir mal. Ne? Auf 40 Liter nehme ich dann. Ich tue eigentlich generell immer ein bisschen überpitchen als unterpitchen,
ich weil auch.
Das finde ich viel weniger schlimm.
Genau.
Genau.
Ja, vor allem bei Untergärigen. Eben.
Leichter Schwefel hat's, Paul.
Also, ja, ich finde das aber super. Also, das macht es halt auch einfach süffiger, das muss man schon sagen. Ne?
Also ich finde so zum fränkischen Kellerbier, dieser Kellerstinker, der gehört einfach dazu. Also.
Ja. Also man sieht es jetzt hier natürlich im Podcast sowieso nicht, aber ihr könnt es auch nicht so richtig sehen.
Vielleicht,
Daniel weiß es ja, Paul, der hat es ja im Steinkrug. Ja.
Vielleicht machen wir mal in Zukunft für Patreons eine kleine Extra-Session, dass wir halt quasi das aufnehmen auf Video.
Ja, oder uns filmen.
Ja, meine ich ja, genau das, was wir jetzt halt quasi
so eine Live-Ding, genau. Ja, könnte man machen. Also weil das Bier, dafür hätte es sich schon gelohnt, einfach mal 5 Euro in den Patreons-Topf zu hauen.
Ins Straßenschwein oder wo?
Ja, das ist sowieso das Ungerschwein haben wir ja, ne? Um das mal wieder zu bedienen. Ja. Das ist echt so, es hat so eine geile Farbe. Also es ist so ganz leicht rötlich und vom Geruch her war meine erste Intention oder das, was ich so im Kopf hatte, war so ein Münchner Dunkel, so ganz leicht. So ein ganz entspanntes, sagen wir es mal so.
Also. Ist nicht die Intention, wahrscheinlich ist es schon ein bisschen, ja, also es ist schon ein bisschen älter und auch, also die Hopfigkeit ist jetzt schon ein bisschen raus. Die Intention war eigentlich, also es ist viel mehr Pilsner Malz drin und eigentlich gar nicht so viel Münchner Malz. Münchner Malz ist drin. Und dann noch ein bisschen Farbmalz, einfach um das, die einfach nur EBC anpassen. Dann
aber wie sind Münchner definitiv, ja.
Genau.
Wie viel Farbmalz hast du jetzt drin? Weil ich finde es schon, also jetzt so, wo ich es jetzt bei Paul sehe, bei dir, finde ich es schon sehr dunkel.
Hier, aber ich, nee, ja, es ist schon,
nee, aber so man sieht es jetzt hier. Nee, also so, dunkel also ist so 20, nee, 25 EBC hat es bestimmt, oder? Oder mehr?
Boah, ich müsste jetzt die Farbkarte rausholen. Also so ganz so dunkel ist es eigentlich nicht, so wie beim Paul gerade. Für mich sind die schönsten Biere sind immer so diese Bernsteinbiere. Also das ist so, Amber ist fürs Auge ist das einfach toll. Und ja.
So genau. Würde ich es auch ungefähr, also ja. Ich sitze hier also wirklich auch gerade mit relativ schlechten Licht, aber so würde ich es beschreiben und mit ganz leichten rötlichen Reflexen, also so ganz leicht ins Rötliche gehen. Richtig cool sieht das aus. Ich versuche es gerade mal zu fotografieren für später dann für euch so. Ja, also wirklich ein sehr, sehr leckeres Bier.
Aber wie gesagt, ich halte es einfach bei den Bieren. Also gar kein großes Brimborium drumherum machen. Eiweißrast sowieso beim Untergärigen immer ganz wichtig. Ganz wichtig machen. Dann, ja, Maltose ist jetzt ein bisschen höher. Bei 64 mache ich das im Moment. Zwischenrast und dann
verzuckern. Auf irgendeine Verleistungstemperatur?
Ja, mhm, genau. Ja, ganz normal verzuckern, dann ja, läutern. Und ja, also bei einem Lagerbier, da kann man einfach alle deutschen klassischen Lagerhopfen nehmen. Das, also was einmal da am besten schmeckt. Meine Favoriten sind jetzt so zum Bittern nehme ich eigentlich immer ganz, ganz gern Herkules. Den finde ich cool.
Echt?
Und ja. Und,
der hat ein schlechtes Standing in der Hobbybrauer-Community wegen... Das hatten wir doch irgendwie im Hopfen-Podcast, oder? In der Hopfen-Folge.
Herkules und Polaris im Vergleich, ja. Herkules würde eine etwa, also es gibt so ein paar, ich kann es jetzt auch nicht unbedingt aus eigener Erfahrung sagen, aber es gibt so ein paar Studien, wo man sagt, dass der im Vergleich diese zwei krassen Bitterhopfen, Herkules und Polaris, dass der Herkules ein bisschen harschere Bitter hinterlässt als der Polaris, ja.
Ja. Ja. Kommt natürlich dann auch aufs Wasser drauf an, das ist auch ganz wichtig, ne? Weiche Wasser sind ja bekanntlich Hopfenfresser. Das ist ja so eine alte Brauerweisheit. Weiche Wasser sind Hopfenfresser. Also, in dem Bier ist jetzt Tradition und Mittelfrüh. Das sind so, lieb ich. Genauso wie Perle oder die Spalterhopfen sind auch super für Pilsen oder so. Also, ja.
Oder Tettnanger mag ich auch ganz
Tettnanger. Tettnanger, ja, mag ich auch ganz gern. Nur der hat halt so wenig Alpha und wenn man den dann auch irgendwie nochmal so beim mittlere Kochdauer reinschmeißt, dann kann das immer so ein bisschen so grasige Noten annehmen, finde ich. Das lieber als Aromagabe dann nochmal im Whirlpool den Tettnanger oder so, das ist am gescheitesten, finde ich. Ja.
Ja. Der Dave und ich hatten heute ein ganz witziges Tasting heute Mittag schon. Also, dass der Dave überhaupt da sitzt, ist sowieso eine Kunst. Also, das ist absolute Körperbeherrschung.
Also, seine Zunge ist noch ganz in Ordnung. Also, heute.
Ja, findest du?
Findest du jetzt wirklich,
wie das läuft? Ja. Pass mal auf meine gleich auf.
Ja, deswegen habe ich jetzt auch schon mal gerade provisorisch zwei KFC-Burger gegessen.
Sicher. Ja. Nee, und da hatten wir ein Tasting von Bartas und die hatten als allererstes Bier, war das ein hopfengestopftes Lager. Ja. Und das war...
mit Saaz.
Also Saaz, ja, nur. Ja. Also ja. Das waren, glaube ich, 2 Gramm im Whirlpool oder so. Und dann nochmal sie haben nicht geschrieben, was es ist, oder?
Das ist, hinterher haben die gesagt, das ist Spektrum. Spektrum ist jetzt so ein neues Hopfenprodukt, ja, also wie Incognito. Incognito ist halt wohl für den Heißbereich, das heißt also wirklich vor der Würze kochen oder Late Hop und Whirlpool vor allen Dingen, also eher die letzten beiden. Und Spektrum ist halt wirklich nur Dry Hop. Genau.
Also das war wirklich ein Single Hop und es war schon komplex dafür, dass es
voll.
Oder? Fand ich auch, also auch die Stimmen und Meinungen, die da so kamen dann in dem Tasting, viele haben gesagt, ja, das sind auf jeden Fall verschiedene Hopfensorten, die da beim Stopfen angewendet wurden und so weiter. Und dann, ja, war halt nicht so. Deswegen, also diese, gut, ist jetzt keine klassische deutsche Aroma-Hopfensorte, aber diese klassischen Aromasorten, so für Pilz, untergärige Geschichten und so weiter, die können schon viel. Wir haben uns halt auch nebenbei geschrieben, der Dave und ich haben auch gesagt, siehst du, diese alten Jungs, die kann man einfach da nochmal reinschmeißen, die können halt was, man muss nicht immer den neuesten Scheiß da reinhauen. Ne?
Also ganz den HBC 375 von den HBC.
Ja, so wie ich immer. Ne?
Ich komme ja,
aber halt auch keine Namen kriegen, die Jungs. Das ist doch schlimm.
Also, aber
du kannst es immer merken, das ist das Schlimme.
Kombination auf Lager hab und weiß, was sie für Aromen erzeugen.
Du weißt es immer.
Aber trotzdem muss man ja sagen, die Kunden aus Deutschland sind halt nun mal mehr Lagerbrauereien und USA hat halt dann trotzdem auch diese speziellen Züchtungen. Entdeckung für mich in 2020, Sabro. Boah, Wahnsinn, der Hopfen. Habe ich es richtig ausgesprochen? Sabro?
Sabro? Ja, Sabro. Sabro, ja. Sabro.
Ich weiß auch nicht, aber Sabro, ja. Boah. Aber der ist wirklich geil, ja, das stimmt.
Boah.
Ja.
Da habe ich die Tüte aufgemacht und es war genauso, wie ich das erste Mal eine Tüte Citra aufgemacht habe. Das ist so ein Aha-Effekt. Boah, krass.
Cooles Aroma. Ja, und vor allem, jetzt musst du ja auch nochmal sagen, das erste Mal, wo du Citra aufgemacht hast, ne? Das war ja, da warst du ja eben, ich war schon, du grinst schon so, ne? Wo du Citra aufgemacht hast, da hast du ja wahrscheinlich noch nicht so lange gebraut wie jetzt. Das heißt, ja. Wenn du jetzt Sabro aufgemacht hast, ist das nochmal eine ganz andere Erfahrung,
ja,
oder?
Richtig, absolut, ja. Dieser Aha-Effekt ist halt dann irgendwann nicht mehr da. Ich meine, die Hopfen, die, ein Amarillo, wenn ich dir jetzt so zum Bonitieren ein paar Hopfen geben würde, zum Riechen, ja,
genau.
Und da ist jetzt ein Amarillo, ein Simcoe und ein Citra da, schwierig das, und also ich tue mir da schwierig, das zu unterscheiden. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Also so eindeutige Charakteristika nur vom Riechen, finde ich schon,
ja,
das ist eine schwere Sache.
Ich habe es echt noch nie gemacht.
Man hat so seine Hopfen, die man vielleicht, oder wo man denkt, die schmeckt man drauf. Ja,
genau, Simcoe zum Beispiel.
Ja, aber manchmal wird man auch echt eines Besseren belehrt.
Ja.
Dann ist es halt doch überhaupt nicht drin und auch nicht irgendwie annähernd irgendwie sowas. Mhm. Aber ja, ich bilde mir das auch immer ein und dann drehe ich die Dose rum oder so.
Ja, genau. Ja, gehen wir auch halt so. Konntest du die Hopfen von mir verwenden, die ich dir mitgeschickt habe? Das war Simcoe, glaube ich auch, nicht, ne?
Aber okay. Simcoe geht ja immer. Ja,
also,
geht immer,
ja. Ne? Genau. Gesagt, ich habe mir gedacht, bevor sie bei mir rumgammeln und ich braue den Next sowieso kein Pale Ale oder sowas.
Simcoe Kryo-Hopfen, eine Packung dabei.
Ja. Boah, ich bin da vor 2 Jahren aus der, nicht letztes Jahr, da hatte ich nicht so viel Zeit, aber vor 2 Jahren von der Braubeviale, ich bin da rausgelaufen, 2 so große Tüten, diese 28 Gramm Packungen, von denen habe ich 2 Jahre lang gelebt, wirklich, das war der Wahnsinn. Und die sind ja mit CO2 abgepackt, also schlecht werden die nicht, die sind bei mir im Gefrierer drin, ne? Also ja.
Und davon hast du ja letztes Jahr ja mal auch ein paar mitgebracht, weil ich ja von meinem Stand nicht loskam.
Ja,
und ich habe auch tatsächlich wirklich einige Biere davon gebraut. Also wirklich.
Ja.
Das war echt super cool.
Ich habe dieses Jahr ja noch meinen Maibock damit gemacht. Da habe ich ja noch, den HBC 629 oder so reingehauen. So, ja, witzig. Also das kennt wahrscheinlich jeder Hobbybrauer, der da an diesem Stand mal vorbeigegangen ist.
Wobei ich aber sagen muss, der bessere Tipp auf der HB-Con ist, ich meine, du mittlerweile wirst du ja bei dem Yakima Hops irgendwas Stand, da wirst du ja mittlerweile gescannt und bekommst ja dann auch nicht mehr so viel. Besser ist es, wenn man dann einfach mal in die Parallelstraßen reingeht und dann so zu so tschechischen oder polnischen Hopfenbauern geht. Und wenn man sich mit denen mal so eine 10-Minuten-Talk gibt, dann packen die dir auch richtig viel rein. Ne? Also da habe ich von dem einen, der hat mir 1 Kilo verschiedene Hopfen und die waren auch überragend, muss man echt sagen.
Ja. Also das ist eh noch eine Messe, wo du auch wirklich nicht nur irgendwie einen Kuli mitnehmen kannst, sondern auch wirklich...
Es lohnt sich
da einfach vorbeizugehen, ja.
Letztes Jahr hätte ich fast ein ZKG bekommen, aber der hat dann am Schluss hat er dann doch irgendwie einen Rückzieher gemacht, aber
echt?
Es war kurz davor, ja. Das fand ich ganz cool.
Ja, es war ja nicht letztes Jahr, sondern dann vorletztes Jahr, ne? Also das letzte
Ja,
Mal halt quasi.
genau. Wir haben ja schon 21, genau. Ja.
Genau, bei der habe ich quasi diesen Deal mit der Malzmühle gemacht, dass ich die testen darf von Sommer, diesen Maltman 25.
Boah, das ist auch cool, ey.
Der ist echt cool. Und sie wollten halt auf der letztjährigen Biviale, wollten sie halt den jetzt dann quasi rausbringen
Ja.
und vorstellen das erste Mal, aber natürlich hat es dann nicht geklappt und deswegen sind sie jetzt so ein bisschen dran, wie sie das jetzt anders launchen können und ja, aber das kommt jetzt auf jeden Fall bald und ich habe jetzt schon wieder neue Bilder gesehen, echt cool, also und da auch mit dabei zu sein, man muss natürlich sagen, sie waren natürlich schon ein bisschen, was das Aussehen angeht, schon ein bisschen festgefahren, also man konnte da jetzt nicht super viel machen, weil die klassische Hobbybrauermühle ist es halt nicht.
Ja.
Aber jo, das ist halt so, wie ich das mitgekriegt habe, eine alte Konstruktionszeichnung gewesen aus den 70ern
Aha.
und also für als Küchenmaschine quasi gedacht, für alles Mögliche. Und dann hat man daran auch festhalten wollen und ja, cool sieht das natürlich aus. Es ist natürlich auch kompakt, dadurch, dass es ein bisschen höher gebaut ist. Also du kannst es eigentlich überall hinstellen, das Ding. Schon schön,
Also
ja.
Sommermühlen stehen hier in Franken eigentlich auch in ganz, ganz vielen Brauereien
Ja.
drin.
Das
Das
sowieso.
ist
Also die hast du dann auch. Also wenn du den Grundding
unverwüstlich, ja.
weißt, ja genau, die hast du dann wahrscheinlich. Die hat noch dein Enkel da stehen, wenn er will. So, also also der Motor, der auch in dieser Maltman 25 ist, der ist so überdimensioniert. Also den werde ich wahrscheinlich nie kaputt kriegen. Der kannst ja auch Rohfrucht und alles durchjagen. Da
Echt?
lacht er sich tot. Ja.
Ja,
Also
das finde ich halt bei
ich
den Metmüllen halt eigentlich echt. Also wenn du dir mal wirklich diese Metmüll Anleitungen durchliest. Ich habe jetzt so eine Metmill Compact Komfort hier stehen. Die ist echt super, was das angeht. Also so grundsätzlich schrottet das halt super zuverlässig. Aber ja, dann steht da, okay, du darfst aber nicht den und den Mahlspalt nehmen, wenn du den Motor nimmst. Dann steht da das und das und das und das und gar keine Weizenrohfrucht. Dafür brauchst du wieder eine separate Mühle. Ich meine, ich weiß, warum der Matthias das halt eben so reinschreibt oder beziehungsweise erwähnt. Weil natürlich halt, es gibt halt immer Idioten, die das halt übertreiben. Klar, die schroten damit
Ja,
nur
klar.
Weizenrohfrucht. Und dafür ist die Mühle halt nicht gedacht. Aber auf der anderen Seite denke ich mir immer so, okay, wenn ich mir Gedanken machen muss um ein Produkt, ob es es aushält, was ist das Produkt dann noch wert?
Also ich habe meine Mühle ist eine komplett Eigenentwicklung. Die habe ich CAD zeichnen lassen. Dann haben wir
Warum,
die,
genau,
dann
wenn man schon ZKG
dieser
hat, ne?
Kerl, ey. Echt?
Dann haben wir die Fräsen
Mich auch
lassen.
gewundert.
Und die Walzen habe ich von meinem Onkel, der ist Dreher von Beruf und der hat, ja, wie heißt das, gehärteten Edelstahl genommen und hat die in Eigenfertigung, also ich glaube, der war ein paar Stunden dran, hat er die halt da gedreht und was weiß ich, was er da alles gemacht hat. Und letztes Jahr, glaube ich, im Sommer, habe ich geschrotet und also da Weizen oder so, Rohfrucht, überhaupt kein Problem. Man sieht auch gar nichts dran und dann habe ich mir gedacht, was ist denn da so laut? Habe ich reingeschaut, da waren so kleine wie so Split. War drin. Der hat die Mühle einfach gefressen und nicht ein Kratzer in dem Edelstahl drin, in dem gehärteten. Also Wahnsinn. Und mit so
Aber
einem VW Golf, ja?
das gehärtete Edelstahl, das ist auch der Grund, warum diese Dosenverschlüsse so teuer sind. Da wird oben beim Verschließen wird gehärteter Edelstahl verwendet, weil du da halt keine Ahnung, wie viele Dosen du da dann durchjagst. Die wollen halt auch nicht, dass du das dann zurückschickst, nachdem du ein halbes Jahr Dosen verschlossen hast. Und das ist echt robust gemacht, ja. Aber geil, dass du so eine Mühle hast. Ja, nicht schlecht.
No.
Ja, ich denke mir halt oft, das gehört für mich zum Hobby dazu. Ein bisschen basteln ist mir auch immer wichtig, auch mal so ein bisschen abschalten. Das ist auch für mich irgendwie so mal ein bisschen runterkommen, in
Krass.
seinem Kapuff da hinten drin sitzen und dann irgendwie was machen halt einfach. Ja.
Aber
Das
dazu
muss
muss
nicht
ja
immer
man auch
braun sein.
schon.
Das muss immer mal was sein, was man dann zum Brauen braucht, quasi. So, das geht mir auch so.
Ja. Genau, ja, zum Beispiel der Stefan, der hat mir vor Release von der Venturi-Düse, hat er mir halt so seine, bevor es rausgekommen ist, hat er mir halt seine Zeichnungen alle gegeben, gleich sofort nachgebaut, wollte ich unbedingt haben. So, solche Dinge, die ich halt für mich sinnvoll erachte, ja, ich fahre am gleichen Tag noch im Baumarkt und am nächsten Tag steht das Ding.
Krass.
Oh Mann, ey. Ja, da hast du echt ein Händchen. Also
Ja,
nicht schlecht,
eben, dafür
Respekt.
musst du, glaube
Nee,
ich,
aber
auch.
ja, schon, aber ich habe auch schon viel gepfuscht in meinem Leben. So ist nicht, ne? Also es ist Learning by Doing, ne? Also
Wahrscheinlich dazu, ja.
genau.
Ich habe aber noch eine Frage. Mhm. Und zwar, wir sind jetzt schon ein paar Mal ganz knapp vorbei geschrammt an dem Thema. Dieses Phänomen Diacetylrast. Ich habe heute noch mal im Forum bei Facebook habe ich noch mal gesucht nach diesem Stichwort und habe so ein paar Einträge von dir gesehen, ein paar Kommentare. Du sagst ja, es braucht sie nicht, ne?
Ja.
Ist das richtig? Also du bist jetzt nicht unbedingt der sagt, Diacetylrast, ja.
Also grundsätzlich halte ich mich dran, was so meine professionellen Braukollegen machen. Das sind ja auch viele Brauereien hier, das sind Freunde von mir und die verraten mir dann auch, wie sie ihr Zeug machen. Und also in Franken Diacetylrast gibt es nicht. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, zu einigen Brauereien gehört es zum Hausgeschmack dazu. Das will die Kundschaft so. Aber ganz viele wollen das nicht und die haben es auch nicht. Ne? Und Diacetylrast, das macht ja auch gar keinen Sinn. Wie soll das funktionieren in deinem Lagerkeller? Der hat eine gleichbleibende Temperatur. Sollst du jetzt auf einmal das anheben, die Temperatur auf 16 Grad oder in einem Gärkeller oder was weiß ich wo? Ja. Das funktioniert halt einfach nicht. Und man muss halt immer die Klammer setzen. Es gibt Hefen, wo man es meiner Meinung nach nicht braucht. Und es gibt aber auch Hefen, klar, da sollte man es machen. So wird es auch empfohlen. Aber für unsere eierlegende Wollmilchsau, die W3470, auch wenn du jetzt so eine Diacetylbombe gebaut hast, meiner Meinung nach ist Diacetyl vermeiden eigentlich relativ einfach.
Ja. Ja. Also wie sieht so ein klassischer Gärverlauf bei dir aus? Brauche ich jetzt nicht dazu sagen, weil du machst ja meistens untergärig. Wie sieht das aus?
Gut, jetzt anstellen bei 0 Grad, anstellen bei 0 Grad meine ich, Entschuldigung.
Ja, genau. Nee, abgesehen jetzt mal von dem letzten, da habe ich ja so einen Versuch gemacht, die eine Hälfte bei 15 Grad und die andere Hälfte bei dann Anstelltemperatur, was ja wunderbar geklappt hat.
Was war das für eine
Anstelltemperatur? Kleine Diacetyl, ich bin dann runter, ich müsste jetzt überlegen, ich glaube 6, 7, 8 Grad so in dem Dreh.
Oh, doch sehr kühl, ja. Okay.
Ja, aber im Normalfall, wenn ich braue, dann ich komme jetzt so, also jetzt bei diesen Außentemperaturen draußen brauen, das ist Quatsch für mich, weil ich bei minus 15 Grad, wenn ich da jetzt irgendwie sauber machen muss draußen, da brechen mir die Finger weg. Deswegen, wenn es jetzt dann wieder ein bisschen wärmer wird, dann brauche ich draußen und komme dann so mit dem Brunnenwasser, da haue ich halt dann in die Eintauchspirale rein, komme ich so ungefähr auf das Tiefste, so 18 Grad im Moment. Also, ja.
Echt genau. Nur?
Und ja, nur,
ja.
Ich habe ja hier einen Brunnen gebaut letztes Jahr oder vorletztes Jahr.
Ja, natürlich hast du einen Brunnen gebaut. ZKG, eine Malzmühle, dann ist der Brunnen eigentlich nur der nächste logische Schritt.
Alter, das war eine Scheißarbeit. 15 ja, Meter klar. Tief, leck mich am Arsch, ey.
Oh. Ja, aber wie macht man das denn dann? Jetzt mal, also ganz kurz mal abseits vom Podcast, wir dürfen ja abschweifen, wir sind ja dafür bekannt. Ah, jetzt erzähl mal, wie gräbt man ein 15 Meter tiefes Loch? Loch, Alter.
Naja,
boah, halt die Schnauze.
Also wieder, halt die Schnauze verbaut. Die Kurzfassung ist, man bohrt mit einem Bohrer, mit einem Handbohrer. Jetzt zeigt uns den Mittelfinger. Anzeige ist raus.
Nur für Paul. Du kannst nichts dafür, aber Paul schon. Daniel, du bist unser Gast und du musst dich so wohlfühlen.
Ach, ich trinke einfach mal.
Ja, also du nimmst dir ja da nicht einfach einen Spaten und gehst immer eine Etage tiefer.
Ja. Nee, also das ist, würde ich auch nicht mehr machen. Danach hatte ich einen Tennisarm ein Jahr lang. Also war auch nicht so sexy danach.
Ein Jahr?
Ein Jahr lang, ja. Konnte irgendwie auch keine behandeln dann, bis ich dann irgendwann mal eine Kortisonspritze bekommen habe von einem, der eine Ahnung gehabt hat und dann war das auch vorbei. Aber egal.
Scheiße.
Ja, Brunnen bauen ist wirklich Knochenjob. Also das war heftig. Ja, man bohrt halt dann mit so einem Bohrer ein Loch, sowas weiß ich, DN150, ein Loch in den Boden, bis man zu Wasser führt.
Was heißt DN150?
Für DN, die Noobs. Also so. DN, DINOM oder was heißt denn Nennweite, ja, das so deutsch oder
keine Ganz Ahnung. Wichtig, wenn du dir eine Herms baust, du musst ja wissen, was du für einen Rohrdurchmesser benutzen möchtest.
Okay. Genau. Und 150er Bohrer, da machst du dich halt langsam ran und bohrst bis zur wasserführenden Schicht und dann kann man ja nicht mehr weiter bohren in der wasserführenden Schicht, weil das Bohrgut, du kannst es ja nicht mehr hochholen, das würde dann von der Wendel rutschen. Dann musst du dein Rohr reinstellen und da an der Seite dann Dinge befestigen. Am Schluss hatte ich so an dem Rohr eine Tonne drauf und dann kommst du mit so einer Kiespumpe und musst es da reinplunschen, heißt es. Also übelste Kanone.
Ach du.
Aber auch, ja.
Wie aber ich habe jetzt im Endeffekt. Aber es klingt anstrengend.
Ja, ich würde es auch nicht mehr machen. Ich habe jetzt im Endeffekt auch relativ, ja, ist eine blöde Geschichte, aber ja, das Landratsamt hat da ein bisschen sich jetzt im Nachgang dann. Ja, ist eine blöde Geschichte, aber egal. Okay. Ja. Aber er läuft, der Brunnen, und ich.
Er kühlt immerhin auf 18 Grad, also genau. für manche wäre das schon perfekt, genau. Weil die brauchen überwiegend
Pale Ales
und dann hast du die perfekte
Anstellung. Genau, und ich kann halt da einfach zirkulieren lassen. Das Einzige, was es mich kostet, ist halt der Pumpenstrom, aber gut, ob ich da jetzt eine Stunde laufen lasse, ist mir eigentlich egal. Und ich hänge das Ding da rein und irgendwann hole ich sie raus und dann, ja, 18 Grad, dann mache ich es meistens so, ich den Fermenter...
Schmeiß eine Quake rein.
Nein, niemals.
Nicht in
meinem
Studio.
Nee. Ja, stell den Fermenter in den Kühlschrank und dann mit einem Lüfter noch drin. Das bringt auch relativ viel, finde ich, dass da die Luft drin, die gekühlte, dann nochmal zirkuliert. Und dann kühlt er bis abends runter oder bis nachts dann. Und wenn ich dann auf Anstelltemperatur bin, richtig schön nochmal belüften.
Wie machst
ganz,
du das
ganz dann? Ganz wichtig, finde ich. So eine Aquariumpumpe. So eine kleine
mit so einem Sterilluftfilter.
Nee, ohne.
Okay. Also einfach wirklich Aquariumpumpe, Schlauch rein, anschalten,
genau. Gib ihm. Sinterkatze, genau. Also Sinterkatzen werden ja in der Brauerei auch verwendet. Und den rein. Schauen, dass es halt dann nicht überschäumt. Das ist auch ganz wichtig, weil, ja. Und dann anstellen. Die frisch geerntete Brauerei, Erntehefe. Und wenn ich dann bei 6 Grad anstelle, dann mit Brauereihefe, also ja, 12 Stunden, wenn sie ankommt, ist schon mal richtig gut. Meistens dauert es aber dann, also bei 6 Grad dauert es schon dann länger, sag mal 15, 18 Stunden. Aber das Schöne ist, mein Onkel, der ist ja Braumeister und der hat das immer gesagt, wenn er dürfte bei sich in der Brauerei, würde er auch gerne noch bei 6 Grad anstellen, weil... Ja, weil du halt einfach ein ganz klares, cleanes Profil bekommst und dann halt auch diese, hast du es schon mal gesehen, weißt du, wenn das so kalt vergärt, diese Kräusen, die halt die Locken bilden und dann, oh, schaut so einfach wunderschön aus, wirklich. Ja. Je kälter du vergärst, ja, echt, das ist so richtig Kräusenporn.
Interessant.
Ja, okay. Weil, also so kalt habe ich auch noch nicht angestellt. Nee. Also das, ich stelle meistens, also wenn dann habe ich ja die 3470 da im Einsatz, bei 8 Grad an, aber 6 ist schon.
Hast du Erntehefe oder Trockenhefe? Hast du hier Zugriff auf
Brauerei oder? Ja, ich hätte Zugriff, aber ich nutze meistens dann, also entweder mache ich echt einen Starter, auch mit der 3470, das ist ja jetzt nicht unbedingt notwendig, weil die Päckchen jetzt nicht so viel kosten. Aber ansonsten, Trockenhefe. Rehydriert und dann rein.
Irgendwann bin ich mal davon weggekommen, weil ich habe echt alle Stellschrauben ausprobiert und irgendwie hat es mich angekotzt, dass das dann trotzdem immer über 2 Tage gedauert hat, bis das dann mal Aktivität drin hatte.
Bei also eine Schnarchphase ist einfach gerade in der ersten Führung, deswegen mache ich eben auch gerne eine 3470 aus der zweiten oder dritten Führung, nehme ich gern, weil dann merkst du einfach, okay, die kommt schneller an, die zieht die ganze Geschichte ein bisschen schneller durch. Das ist schon schön. Also das ist echt abgefahren, was das für einen Unterschied macht.
Ja, von dem Kollegen in der Brauerei, wo ich immer mal Hefe hole, den habe ich mal gefragt, was hältst du von Trockenhefe? Ah, hau ab mit dem Dreck. Ja, die Franken, ja.
Ja, aber weißt du jetzt zum Beispiel, wo die Quelle von der Brauerei ist? Weil ich meine eigentlich, so wie ich das kenne, ist halt eigentlich die Brauereihefe immer aus dem Labor. Und teilweise, also
Nee, du musst unterscheiden. Jetzt bei uns sind ja sehr, sehr viele kleine Familienbetriebe. Die haben ja keine eigene Hefezucht.
Genau, das deswegen heißt, geben die das ja an ein Labor ab, ne?
Nee, auch nicht.
Okay.
Also das gibt's vielleicht schon, was du meinst, aber so die ich jetzt kenne hier, die gehen halt dann einfach zu einer größeren Brauerei mit ihren Plastikeimern. Und holen sich dann dort in einer größeren Brauerei, zum Beispiel jetzt hier im Umkreis, dann sage ich mal zum Huppendorf zum Beispiel, die haben eine eigene Hefezucht. Da habe ich dir übrigens auch eins geschickt, glaube ich, ne? Huppendorf, oder Paul? Ich glaube schon, ne?
Ich meine ja.
Ja, genau.
kriege die Namen nicht ganz so zu, also ich kann die einfach nicht abspeichern, aber ja, ich glaube schon.
Und da holen die sich dann ihre Hefe. Und oder zum Beispiel bei meinem Onkel in der Brauerei in Reckendorf. Die haben auch einen eigenen Hefepropagator. Das, für mich wäre das eigentlich am schönsten, wenn ich immer da hinfahren würde, aber es sind immer einfach 35 Kilometer für Hefe holen, obwohl ich hier um die Ecke gleich neue Erntehefe bekomme. Aber so eine frisch hochgezüchtete Hefe, das ist schon nochmal was anderes. Ne? Also wenn die im Propagator ist, dann die beißt richtig an. Ne? Also, ja. Aber
damit triggerst du mich ja jetzt ungemein, Daniel.
Wieso?
Ja, ich als Hefescout. Also ich meine, ich habe jetzt auch ein paar Mal mit Erntehefe aus der Brauerei gebraut. Das ist schon geil, ey. Die Hefe springt einfach immer an. Egal. Ich muss jetzt dazu sagen, meine Hefe ist eingefroren, weil die halt draußen stand.
Ja, die kannst du vergessen.
Nee.
Echt?
Nein, kein Witz. Also
wenn du sie langsam auftauen würdest, ich weiß nicht, ob das dann vielleicht funktioniert.
Genau, ich habe die halt einfach wieder halt draußen stehen lassen, habe die Hefe reingeschüttet. Es war halt auch sehr viel Hefe, ich glaube 2 Liter oder sowas auf 17 Liter oder 3 Liter fast. Ja, und die ist super angesprungen, also ich meine.
Ey, der Paul, der legt vor mit dem Bier. Ich habe immer noch ein halbes drin. Alter Schwede, ey, hast du
ich habe schon wieder die nächste Flasche in die Kamera gehalten. Ja, es schmeckt mir auch sehr gut, muss man sagen. Also deins lief jetzt auch sehr gut rein.
Danke.
Das ist halt wirklich auch das Schöne an diesen Bieren. Also hast du halt auch einfach Bock, eigentlich, wenn es vielleicht irgendwie wieder geht, im Sommer dich in so einen Bierkeller zu setzen oder echt
und da
loszulegen.
Das ist auch das Schöne, warum ich, für mich ist diese fränkische Bierkultur ist wirklich was Einzigartiges auf der Welt. Das gibt's nirgends, wirklich. Diese Biergartenkultur, diese, Brauereikultur. Wenn ich jetzt von der Arbeit heimkomme, wir treffen uns mit der Familie eigentlich, gehen gar nicht heim im Sommer, sondern wir treffen uns halt auf dem Bierkeller, ne? Weil, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist halt auch bei uns so gut. Es rentiert sich einfach nicht daheim in der Küche irgendwie was zu machen, sondern du gehst halt auf den Keller und haust dir dann eine Brotzeit rein und stellst dir 2 Seidler rein.
Ja, da bin ich halt echt in der falschen Stadt unterwegs. Also in Wiesbaden gibt's das, aber dann trinkt man dann Wein.
So. Und also in der Oberpfalz gibt's das auch, wollte ich nur mal ganz kurz sagen.
Nicht so meine Welt Wein, obwohl ich auch ab und zu mal trinke, aber ich bin einfach ein Bierbubi, muss man echt sagen. Ja. Also
ich muss notgedrungen hier auch immer mal einen Wein trinken oder auch einen Sekt. Man muss einfach auch ein bisschen angeleitet werden. Vor allen Dingen, wenn man halt da nicht ganz so drin ist, dann ist das schon auch eine ziemlich spannende Welt. Aber geht nichts drüber. Also geht nichts drüber, wenn man hier so ein schönes Bierchen hat. Ich finde halt auch cool, und das gehört auch dazu für mich, jede Flasche, die du mir geschickt hast, von egal welcher Brauerei, das sind diese 0,5-Euro-Flaschen. Mhm. Und das ist dieses urige, bayerische, das gehört für mich so ein bisschen dazu. Ne? Franken und Bayern, das ist ja so eine Geschichte, ne, glaube ich. Aber trotzdem.
Ja, schon, freilich, klar.
Das gehört für mich aber auf jeden Fall dazu. Das geht da schon los. Das ist so ein, weiß ich nicht, so ein uriges Gebinde. Das macht schon Spaß.
Ich habe das Glück, dass ich seit Jahren keine Flaschen mehr waschen muss. Aber ich bin halt die Flaschen gebunden. Ich muss halt die nehmen, klar, 0,5er, aber ja,
tut ja. Passen ja deine Biere gut rein, ne?
Genau, passen meine Biere gut rein. Und ich hole die in der Brauerei dann ab, frisch gewaschen gegen Pfand, und das ist eigentlich ganz, ganz cool, finde ich. Das hat mich immer gestört. Flaschen waschen am Anfang. Ich kann mich nur daran erinnern, wie ich das gemacht habe. In Getränkemarkt reingehen, gegen Pfand alte Kästen mit alten Flaschen, ey, was da teilweise drin war, bis du das rausbekommen
hast. Zigaretten drin.
Der Schimmel 2 Zentimeter hoch, ne? Also
echt. Ganz schlimm. Ja. Also, ja, weiß ich auch noch, habe ich auch schnell abgestellt. Ich habe mir jetzt übrigens von das Spezial, von der Brauerei Spezial, das Rauchbier aufgemacht.
Ja.
Ist ja eigentlich ein Aushängeschild auch, ne? Neben Schlenkerler so für Rauchbier.
Naja, also Schlenkerler und Spezial sind die einzigen Brauereien weltweit, die ihr Rauchmalz noch selber melzen. Oder also selber melzen und räuchern. Oder ja, genau.
Und ich habe gelesen, dass das Spezial ist ein bisschen entspannter.
Richtig,
Was auch
richtig.
Aroma hat,
Ja.
ne?
Darf man auch beide Biere nicht miteinander vergleichen, sind auch komplett unterschiedlich. Man muss dazu sagen, Spezial hat so unter den Bier-Nerds auf der Welt, hat es schon, ja, also einen sehr, sehr guten Ruf. Bei dem Bockbieranstich, wenn du bist beim Spezial, da kommt Gott und die Welt. Da ist halb Europa ist da, um diesen Bockbieranstich zu feiern. Also ich
Aber
finde
die
es
haben
auch
auch einen schönen Biergarten, ne? Das ist doch so mit ein bisschen Ausblick,
Ja,
oder?
das ist der Touri-Biergarten da
Ja.
oben, genau. Der hat einen schönen
Wahrscheinlich, genau.
Ausblick. Ja, ich als Bamberger könnte dir empfehlen, also wenn du mal da bist, dann gehst einfach ja, 400 Meter weiter in den Wilde-Rose-Keller. Der hat zwar nicht so einen schönen Ausblick, aber da ist es ein bisschen mehr mit Bamberger Flair und haben auch mehr Bierauswahl und ist nicht ganz so Touri verkommen. Das ist ja immer in Bamberg ein bisschen ein Problem, dass du. Ja, die Touristen ist schon, sind sehr, sehr viele, aber gut, ist halt so. Ist auch eine wunderbare Stadt, ne, muss man auch dazu sagen.
Ja,
Ich hoffe ja
also
mal, dass wir uns irgendwann mal hier in Bamberg mal sehen und zusammen ein Seidler trinken. Ne?
das wär's.
Ja,
Das wär's,
also jetzt
oder
schenke ich
Dave?
es mal ein.
Ja, auf jeden Fall, ey. Ich wäre
Also wenn schon.
definitiv am Start.
Dave mit Rauchbier? Das weiß ich gar nicht. Kriegt man dich mit Rauchbier? Ist das okay?
Ja, weißt du noch, bei unserer letzten Begebenheit bei Pfalzmalz bzw. Bindewaldmalz im August?
Ach, stimmt.
Das war, also ich muss halt echt sagen, früher konntest du mich mit Rauchmalz oder beziehungsweise Rauchbier so vor, ja, so 6 Jahren richtig jagen. Da habe ich nämlich zum Beispiel mit dem Sebastian damals einen Bieraustausch gemacht, Bierwichteln. Wir haben beide Bass gespielt und waren in so einer Bassistengruppe. Da gab es da dieses Bierwichteln und er war mein Partner. Ich habe dem ein paar coole Ruhrgebietsbiere geschickt. Er hat mir halt, ja, so Biere aus Nürnberg, Franken und so weiter geschickt. Ja, und da war halt eben dieses Schlenker da dabei. Das fand ich damals ganz schlimm. Wahrscheinlich habe ich auch einen Batch erwischt, der halt sehr, sehr rauchig war. Ich habe halt gemerkt, nachdem ich mehrere Biere von denen getrunken habe, die
Das
variieren sehr
hier ist.
stark. Also
Okay,
Schlenkerler.
na gut, das.
Nee, also Schlenkerler ist von qualitätsseitig. Was variiert, ist der Bock von Jahr zu Jahr. Da gibt es
Das
mal,
auch, ja.
ja, genau. Aber so das Märzen in der Flasche, also die haben schon eine sehr hohe Qualität. Also in Nuancen höchstens, aber was natürlich ein Thema ist, das Märzen in der Flasche ist jetzt nicht so das Bier, was ich mir jetzt im Supermarkt bei uns kaufen würde. Was
Okay.
ich gern mache und eigentlich immer, wenn ich nach Bamberg gehe, irgendwie mit meinem Bruder oder so, wir gehen in die Kapuzinerstraße, stellen uns vor, das Schlenkerla. Das ist ja eigentlich, da ist ja eigentlich, ja, Kirmes, Kerwa oder was sagt man bei euch? Hier,
Im
ja.
Pott sagt man Kirmes, ja.
Kirmes, ja, genau,
Aber
das ist
Kerwa
bei
sagt
uns
mir auch
hier.
was.
Ja, genau. Kerwa ist halt das Fränkische und das ist eigentlich von Montag bis Sonntag in dieser Straße. Also du hast, da ist immer alles voll. Und beim Schlenkerler ist halt das Coole, vom Fass, von diesen Eichenfässern, das zu trinken, das läuft runter wie Öl. Klar, der
Das
erste
glaube
Schluck ist immer ein bisschen
ist
gewöhnungsbedürftig, aber ich kann an die Zuhörer jetzt, an den Nicht-Rauchbier-Fans, kann ich sagen, ein Tipp von mir. Was viele bei so einem Rauchbier erstmal abschreckt, ist, wenn sie reinriechen und dann kommt schon mal dieses Rauchige. Dann sind sie schon mal ein bisschen, dann zögern sie schon mal ein bisschen und dann nehmen sie kleine Schlücke. Und das ist ein Fehler, weil dieser Rauch, der bringt ja auch so, ja, eine gewisse Bittere mit. Und mein Tipp ist, nehmt einen vollen Schluck als ersten Schluck, damit alle Rezeptoren im Mund auch angesprochen sind, damit man auch das Vollmundige von diesen Bieren schmecken kann.
Dann
Und
wird es
dann
auch ein bisschen
läuft es auch.
ausgeglichener. Ja.
Genau, und dann schmeckt es auch. Das ist so der Tipp von mir.
Ja, das glaube
Das ist doch
ich.
mal eine Ansage.
Das
Also ich
klingt
muss
sehr
auf jeden Fall
logisch,
sagen, das
ja.
Spezial, das ist mein erstes Spezial. Und das ist viel entspannter. Viel
Ja,
entspannter
auf jeden
als
Fall.
ein Schlenkerler, auf jeden
Ja,
Fall.
ja.
Natürlich rauche ich geil. Also ich mag das, aber es ist schon wirklich, ja, es ist
Also
wirklich viel entspannter als ein Schlenkerler.
die beiden Biere sind in ihrer Kategorie Referenzbiere. Das muss man einfach sagen, ne? Also auch in den Guidelines oder so, wenn Referenzbier ist, ist Spezial und Schlenkerler ist, ja, ist das Nonplusultra, was Rauchbiere angeht. Ja.
Ich habe noch eine Frage.
Ich wollte auch noch mal ganz kurz sagen, dass von Dominik, also von Pfalzmalz,
das hat mir jetzt gerade angerissen.
Ja, genau. Also das ist halt, ne? Man muss
das
man muss
den Gedanken
auch einfach mal wirklich, was?
Das hat dich zurückgeholt in die Rauchbiergeschichte.
Ja. Also ich meine, ich mochte Rauchbier auch, also zumindest so das letzte Jahr vorher schon ein bisschen, aber ich sag mal, das vom Dominik, das Rauchbier, letztes Jahr dieses Pale Ale mit Rauchmalz, das war unfassbar gut. Also da habe ich ja auch 3-4 Gläser von getrunken und hätte bestimmt noch 4 Gläser getrunken, wenn wir nicht um 1 Uhr hätten fahren müssen. Du Arsch, nein, wir sind schon um 12 gefahren. Aber und haben dann noch ein Bier bei dem im Keller getrunken. Aber trotzdem, also ich sag mal, das war halt echt gut. Also das war... Ich finde halt auch einfach, wenn das Raucharoma nicht zu dominiert, sondern halt einfach wieder im Einklang mit den anderen Zutaten ist, mit der Bittere, mit der Säure des Bieres grundsätzlich, das heißt pH-Wert, was sind da für Malze drin und so weiter, wie hoch ist die Restsüße, dann passt das halt auch. Dann absolut, ist das ein geiles absolut. Bier.
Das Problem ist halt für uns Hobbybrauer ist, wir müssen ja auf Rauchmalz zurückgreifen, was wir kaufen. Und in diesen gängigen Shops oder Melzereien, da weiß man halt nicht, wie alt das ist. Also dieses Raucharoma, das nimmt auch wirklich rapide ab. Mhm. Und wenn man sich, also da kann man sich eigentlich nur rantasten, was jetzt so das Perfekte ist. Wenn ich jetzt so ein altes Rauchmalz habe und wirklich so eine ganz, ganz dezente Nuance drin haben will, dann sind vielleicht schon mal 20-30% auch passend. Das ist halt immer so ein bisschen... Glücksspiel ein bisschen.
Doch schon. Rauchmalz. Du weißt ja halt eben, das steht ja auch nie bei dem Malzsack drauf, wenn du überhaupt einen ganzen Sack Malz beziehungsweise Rauchmalz kaufst. Ne? Das ist ja auch so. Du kaufst das ja eben, auch so ein Ding. Eben, du kaufst ja vielleicht 2 Kilo.
So, woher weißt du? Ich hab noch 25 Kilogramm, warte mal, jetzt muss ich überlegen, Eichenrauch. Weizenmalz zu Hause.
Weizen, genau. Ich wollte es gerade ansprechen. Ja. Ich hab einen Grätzer gemacht damit. Das war gut. Also das war wirklich eins der besten Biere.
Ja, Grätzer ist, wenn ein Grätzer gut ist, ist es ein sauguter Bierstil, weil er halt einfach furztrocken ist und dieses leicht rauchige und es ist auch ein Leichtbier. Ja. Und aber was mich da abschreckt, so, ich glaube 3,5 oder so, glaube ich,
hat es. Ja, also meins hatte 3. Ja, ich hab das mit einem Kumpel zusammengebraut. Mhm. Wir haben auch, ich glaube, ungefähr 3-3,5 Stunden geläutert, weil wir halt 100% benutzt haben. Und damals gab es halt auch noch keine Reishülsen oder so, die du irgendwie kaufen konntest.
Oder also jedenfalls nicht in kleinen.
Ja, nee, gut, das hätte man vielleicht machen können. Aber so hip waren wir damals nicht.
Tja.
Wir haben einen Grätzer gebraut.
Dave, würde das gehen jetzt in einem Brewback mit 100% Weizenmalz? Geht es?
Habe ich gemacht. Also
kriegst du auch in dem Kern dann auch die Würze dann raus? Geht es?
Ja. Also ich habe das schon mal gemacht. Cool. Ich habe das Bier tatsächlich nicht abgefüllt, aus anderen Gründen, weil ich es halt irgendwie 3 Monate im Gärtank stehen lassen habe. ich plane aber tatsächlich doch noch mal irgendwann in Zukunft noch mal ein 100% Weizenmalz New England IPA Pale Ale oder sowas zu machen. Weil ich glaube, dafür könnte sich das Malz halt auch ganz gut eignen. Aber grundsätzlich vom Läutern hat es gar keine Probleme gegeben, null. Also die Würze lief eigentlich ab wie normal. Mittlerweile,
Das wäre perfekt dafür, weil ich würde das echt gern mal wieder machen, scheue aber echt gerade bei meiner Anlage so ein bisschen das Zirkulieren. Aber das wäre natürlich eine Idee, wenn ich so einen Sack da reinhänge, dann wäre das machbar.
Ja, dann komm doch, wenn du das nächste Mal da bist, dann machen wir nicht nur der Berliner Weiße, sondern auch nochmal 100%. Ja, so einen kleinen Sud reichen ja 10 Liter, ein Keck voll, fertig.
Weizen, Eichen, Rauchmalz, genau.
Ja, okay. Ich meine, so ein Grätzer ist.
Ja, weil die Eiche, also dieses nicht Buchenrauchmalz, sondern Eichenrauchmalz, das bringt echt. Also ich fand, um es einfach darzustellen, diese Rauchbiere mit Buchenrauchmalz schmecken nach Schwarzwälder Schinken, um es jetzt mal ganz einfach auszudrücken. Und diese Eichenrauch-Variante, die hatte sowas von so ein bisschen gebratener Salami oder sowas, oder so Rotwurst oder so in der Richtung. Ganz, also viel, viel, viel entspannter als das Buchenrauchmalz. Ein bisschen dezenter, ein bisschen zurückhaltender.
Ja, genau. Also der Eichenrauch ist ein bisschen subtiler, finde ich. Du hast, ich habe dir auch, glaube ich, den Eiche-Doppelbock geschickt, ja, ne, den Schlenkerler eigentlich
doppelt. Der ist echt geil.
Aber ist ja einfach. Es steht auch immer einer im Keller. Also
ich hatte einen, der ist sauer Flasche geworden.
Stimmt, du hattest einen. Der war aber schon.
Der schon war von 2015, aber der ist sauer geworden. Aber war gut.
War das eine Jahrgangseiche oder eine normale?
Was ist eine Jahrgangseiche?
Also, eine Jahrgangseiche ist, Schlenkerler stellt von ihrem Sud Flaschen weg und lagern die in ihren Katakomben und dann steht auch das Jahr drauf. 2015 zum Beispiel. Ach. Das sind die Jahrgangseichen. Natürlich kannst du das selber machen und kaufst sie im Supermarkt eine Eiche und stellst sie in den Keller, aber ja.
Da müsste ich jetzt nicht, tatsächlich nochmal nachschauen. Okay. Also das weiß ich jetzt echt nicht. Ich glaube jetzt erstmal nicht, dass es eine war, weil das hört sich irgendwie sehr besonders an.
Ja, die sind auch ein bisschen teurer. Genau.
Also ja, daran liegt es jetzt nicht. Also ich war halt beim Komprobier beim MAD-Trinken damals. Ich hatte einen guten, also meine Vermieter waren damals die Besitzer des Shops und das war halt ganz cool. Hatte einen guten Draht zu denen und dann haben wir halt auch öfters, wie gesagt, dieses MAD-Trinken gemacht und da gab es halt echt gute Biere, ja, für kleinen Preis und das war halt immer ein nice Abend. Jetzt habe ich gerade das Foto hier. Okay, das heißt, du sagst, es muss es vorne auf dem Etikett oder hinten draufstehen? Weil mein Etikett ist tatsächlich, was ich jetzt hier sehe, ist auch irgendwie so ein bisschen amerikanisch-englisch angehaucht.
Nee, das ist schon das Eiche. Die Jahrgangseiche ist oben, hat glaube ich so eine Folie auch noch drauf und es steht oben dann drauf.
Nee, das war
das dann, ist keine Jahrgangseiche.
Genau.
Ja. Okay, aber interessant, dass das sauer geworden ist.
Aber ja, gut, nur aber leicht.
Es ist halt also trotzdem.
Ja. Also wir haben es alle ausgetrunken, kein Thema. Das war echt noch, das war richtig spannend.
Ja, da habe ich ja auch, wenn wir denn wieder Kontakt haben dürfen, werde ich auch den Bamberger Hobbybrauer-Stammtisch wieder ins Leben rufen. Und da habe ich dann schon mit einem Kollegen, soll ich das jetzt hier erzählen? Na gut, ich mache es einfach.
Jetzt hast du es angefangen.
Jetzt habe ich es angefangen.
Entweder Hü oder Hot.
Genau.
Nee, nur Hü.
Ja, ich habe da ein bisschen mit dem Besitzer vom Schlenkerler geschnackt und so und wir gehen da mit dem Hobbybrauer Stammtisch in die Katakomben rein und bekommen nicht eine normale Führung, sondern mit dem Braumeister dort und dürfen auch mit zwickeln und so, also das hat er mir zugesichert.
Geht das auch für Nicht-Bamberger?
Also natürlich, aber die Anzahl der Leute ist natürlich begrenzt.
Irgendwann
ist halt der Kinder voll.
Ne? Genau.
Also für mich
first
und Dave,
come, first
Dave serve. Und ich, so rum ist ja richtig, wäre bestimmt noch Platz.
Auf jeden Fall, also.
Wir bringen auch einen Quark auf jeden Fall mit.
Ich glaube, Quark überlebt gar nicht im Fränkischen. Ne? Ich glaube, die Zusammensetzung der Luftfeuchte oder was weiß ich, die Quark schafft das gar nicht. Sobald du die Tüte aufmachst.
Das glaube ich also, schon.
Also versteht mich bitte nicht falsch, ne?
Nein, obwohl ich dann ja ein
bisschen
weiß.
So, wir kennen uns jetzt auch schon ein bisschen länger, Dave. Auch wenn ich da manchmal ein bisschen so überspitzt auch antworte bei uns in der Gruppe oder so, ich bin eigentlich ein ganz Lieber und jeder kann machen, was er will und das ist auch völlig in Ordnung. Und ich fand auch jetzt die Biere von Paul, ich glaube, das mit der Lutra, ne? Das war das mit der Mandarine-Aroma. Ja. Aber geschmacklich war es clean, aber niemals ein Lager. Das ist einfach, das ist der Unterschied einfach. Es ist clean, das stimmt, aber ich würde es niemals mit dem Lager vergleichen.
Eher so wie eine OGA 9 oder sowas wahrscheinlich, wie eine Brew from Top, so in die Richtung.
Ohne dass ich die jetzt kenne, ja.
Gut, dann müssen wir jetzt wieder Bernd fragen.
Ja, genau, den Bernd. Ja,
es fehlt einfach dieses Lager, dieser Lagercharakter oder dieses untergärige. Man macht da manchmal so ein Bier auf, riecht da dran und denkt, ach, das ist untergärig.
Ja, wegen dem Schwefel so wahrscheinlich auch, ne?
Auch vielleicht, ja, natürlich. Auch,
ja. Nein, also ja, ich meinte das auch
hat, gar hat nicht. Hat er alles so. Seine Daseinsberechtigung, also finde ich auch vollkommen legitim und diese Hefen sind ja auch, was weiß ich, in den skandinavischen Ländern seit Jahrhunderten vertreten und die brauen da ewig schon damit und.
Ja, aber die haben halt, wahrscheinlich nie versucht, einen Pilz zu brauen.
Ja, genau, genau.
Das ist halt das Problem. Aber da passt jetzt so eine, ich gucke auch so ein bisschen auf die Zeit, so eine abschließende Frage an den Daniel. Mhm. Und zwar, was hat dich dazu gebracht oder warum hast du so diese Richtung Judge, also einmal BJCP, dann auch jetzt so Miningers und so weiter eingeschlagen? Was ist da so die Intention oder was begeistert dich da?
Also grundsätzlich die Begeisterung liegt einfach in der Vielfalt der Biere. Du kannst in so einem Wettbewerb, die werden 60 Biere vorgesetzt und alle sind komplett unterschiedlich. Das finde ich total spannend und du musst ja auch zu jedem eine unterschiedliche Bewertung abgeben. Das ist ja die Kunst auch dabei, 60 Münchner Dunkel zu verkosten und zu jedem dann auch was zu schreiben. Also das ist auch wirklich anstrengend. Das kann man sich nicht
vorstellen. Das glaube ich, ja, definitiv. Ja. Also ja. Ich habe das noch nicht in dem Umfang gemacht, aber ich kann ein bisschen mitfühlen.
Aber ich bin da auch so ein bisschen reingerutscht, muss ich sagen. Also ich habe ja in Bamberg habe ich mal ein Fehler rum ins Seminar gemacht, das sehr gut angekommen ist. Und dann ja mit Markus Raubach, ich weiß nicht, ob du ihn kennst.
Das,
ja.
Genau.
Also genau. Genau. Folge 24 ist ganz cool. Könnt ihr euch mal anhören.
ganz besonderer Gast da dabei. Ja.
Der Markus hat dann gesagt, ja, komm mal mit zum Hamburger, also nach Hamburg zum World Beer Award. Das war so dann mein erster Wettbewerb, wo ich mitgehen durfte und ich glaube, ich habe das ganz gut gemacht und dann war ich nächstes Jahr wieder dabei. Ja, und dann Meiningers Craft Beer Award, dann die HP-Con mitgejudged. Jetzt bin ich eingeladen worden zum Bestmalz-Wettbewerb.
Ja, ach, das cool, da mache ich auch mit. Hab mich schon eingetragen.
Genau, und da werde ich wahrscheinlich judgen. Also zum Judgen bin ich eingeladen, nicht zum Brauen. Nach Heidelberg, da freue ich mich schon drauf, wenn das klappen würde. Und ja, es hat sich irgendwie ein bisschen so verselbstständigt und macht es aber auch echt unheimlich Freude. Und vor allem diese Leute, die man dann auch da trifft, das ist halt genau deine Wellenlänge. Du kommst da hin und du laberst den ganzen Tag einfach nur über Bier und das ist genau das, was ich will und was mir Spaß macht. Und da kenne ich mich aus und das ist so, ja, das bereitet mir Freude und man trifft, das ist sowieso Klassentreffen auf solchen Veranstaltungen. Und deswegen auch die HB-Con, wenn du da einfach reinkommst und in den Raum und so, ey Daniel, servus und oh, schon lange nicht mehr gesehen, ey Sven, hi. Und dann trinkst du mit den Leuten Bier, obwohl du dich nur online kennst und dann siehst du die zum ersten Mal und es ist einfach so, du schreibst mit denen über Jahre und ja, eigentlich seid ihr dicke Freunde über unsere Gruppe oder so und dann siehst du die live und dann ist einfach, das ist einfach so cool. Ich finde, unsere Gruppe ist einfach so der Hammer, also muss ich echt sagen.
Nee, also das ist echt cool. Also ich weiß noch, die erste HB-Con, da hatte ich auch Tickets, musste dann aber leider absagen, weil meine Tochter geboren wurde.
Ja, da muss man halt Prioritäten setzen.
Da muss man dann halt auch, ja, genau. Kann man jetzt sehen, wie man will, ob ich das richtig gemacht habe oder nicht. Aber hatte mich dann umso mehr auf die nächste gefreut und war dann natürlich umso enttäuschter, dass es dann nicht geklappt hat. Aber ich freue mich echt schon drauf, wenn das mal wieder klappt, weil von den Leuten, die ich persönlich kenne und die da waren, die haben genau das, was du jetzt sagst, auch berichtet. Die haben gesagt, da gehst du hin, da kriegst du halt eben, da kriegst du genau das, was du quasi, du möchtest. Du hast einfach nur absolute Hobbybrauer-Nerds um dich drumherum.
Genau.
Sonst wären die auch nicht da. Und es geht einfach ein ganzes Wochenende nur darum und das ist schön. Aber kann ich absolut nachvollziehen, auch was du sagst, dann dieses Netzwerk, was sich da so erspinnt, wenn man in so einer Judging-Runde drin ist und die Leute kennenlernt, das ist schon was echt Cooles. Also und vor allen Dingen, je nachdem, ich weiß nicht, was man da so für Voraussetzungen braucht, aber du kannst ja da auch wirklich die Welt ein bisschen bereisen damit, ne? Also
ja, man
es gibt
muss
ja halt nur in Heidelberg, da gibt es ja auch, weiß ich
ja,
nicht.
Ja, ne? Klar, aber man muss halt immer, man muss trotzdem bedenken, es ist alles auf eigene Kosten. Ne? Du reist da nach Hamburg auf eigene Kosten an. Ne? Also das ist nicht so. Ja. Alter, bei Meiningers, das ist der einzige Award, wo du auch wirklich das gezahlt bekommst, aber sonst ist die anderen Awards alles auf eigene Kosten, ja. Also, krass. Genau. Natürlich gibt es dann mal eine Einladung in ein Restaurant oder so dann und aber Übernachtung und Anreise ist dann
Macht
meistens immer
nicht
auf.
unbedingt mit, ja, okay.
Ja. Aber wer weiß, wo die Reise noch hinführt. Also,
Richtig. Wer weiß, wenn wir uns das nächste Mal treffen, wo du dann schon wieder überall warst.
ja, klar. Also, ich meine, jetzt mit Corona auch vieles ja ausgefallen auch. Also, das findet dann online statt. Ich glaube, der World Beer Award, da werde ich auch wieder dabei sein, zum dritten Mal. Freut mich auch riesig, weil das ist ja auch von Markus Raubach. Das ist ein ganz, ganz cooler Typ. Denn, wenn er jetzt zuhören sollte, schöne Grüße, Markus.
Weiß
Danke
ich
für
nicht, ich bin mal
alles.
gespannt, ob das.
Aber
Ja,
hier
der
zuhören,
hört ja. Das wäre natürlich cool, aber
ja.
der macht selber so viel Podcast.
Ja,
Ja, der
ja.
macht echt coole, kurzweilige Podcasts. Das ist echt schön.
Der
Also,
ist halt auf einer anderen Wellenlänge unterwegs, klar, ne? Der ist
ja,
halt
genau.
auch
Er ist ja
nicht.
wirklich in diesem
Genau.
Judging-Ding drin
Genau.
und
Und
da geht es um die Biere, ums Trinken mehr als ums
absolut.
Brauen unbedingt. Ja.
Absolut, ja. Und ja, für mich als Hobbybrauer, also wie ich zum ersten Mal beim World Beer Award war und dann kommen da die Leute rein und das sind alles Diplom-Biersommeliers und alle, ich
Ja,
war schon,
mei.
ja klar, aber für mich war das einfach damals cool, dass ich als Hobbybrauer ohne irgendeine Ausbildung jetzt hier mit dabei sein durfte und dann.
Aber guck, genau das ist das, was ich, Entschuldigung, ganz kurz, um dich zu unterbrechen. Es gibt Hobbybrauer, die können Biersommelieren nicht nur das Wasser reichen, die haben halt einfach mehr Erfahrung, nicht nur was das Brauen angeht, auch was die Sensorik angeht. Natürlich, es gibt bei einem Biersommelier noch andere Aspekte, wie zum Beispiel das Servieren vom Bier, welches Glas, welches Food Pairing und so weiter. Das kann nicht jeder Hobbybrauer.
Die
Aber ich
Präsentation,
finde
ja.
es halt, die Präsentation, genau das meinte ich. Aber ich finde es halt immer grundsätzlich auch irgendwie so, dass Biersommeliere immer so angehimmelt werden, finde ich immer falsch, weil ich kenne halt auch viele Biersommeliere, wo du denkst, okay, kann man so machen, muss man aber nicht. Aber
Nee, also grundsätzlich die Ausbildung ist natürlich hat seine Daseinsberechtigung, absolut.
definitiv.
Ja, aber hinter jedem Diplom-Biersommelier steht ja auch ein Mensch, der zum einen eine gute Sensorik von Anfang an besitzt oder der andere, der sich das erlernen muss, dann trotzdem. Der eine kann sich das besser merken, der andere nicht. Also es ist auch wieder eine gaußsche Verteilung unter den Sommelieren und
Genau.
genau. Und ja, aber das ist trotzdem. Für mich war das einfach, ja, ich fand es cool, als Hobbybrauer da aufgenommen zu werden in diesen elitären Kreis für
Ja,
mich damals noch und da,
glaube
dass es
ich.
jetzt so weitergeht, das war eine coole Geschichte für mich, wirklich. Und da bin ich auch dem
Glaube
Markus
ich.
dankbar, dass er mich da mitgenommen hat, ja.
Sehr
Ja,
cool. Das ist auch eine coole
wo die
Chance auf
Reise
jeden
noch
Fall.
hingeht. Ja. Ja, ich würde ja gerne jetzt im Nachgang würde ich gerne den Diplom-Biersommelier machen, aber es beißt sich halt mit Arbeit und auch kohletechnisch ein bisschen, so muss
Ja.
man ja auch sagen. Aber ich würde gern bei diesen Ausscheidungen teilnehmen. Das wäre so ein Ding von mir, was ich gern machen würde. So deutscher Meister der Biersommelier.
Dafür brauchst du. Achso, da würdest du gerne mitmachen. Okay, also quasi in diesen Meisterschaften dann
Genau.
untereinander.
Vor der Max Mahner und Mareike Hasenbeck und so mitmachen.
Ja.
Auch, ja, genau. Zum
Ja,
Beispiel,
also ich
ja.
weiß nur, dass die halt dafür trainieren oder so, weil
Genau.
die halt diese Livestreams machen, ja.
Das liegt mir einfach ein bisschen so, Bier präsentieren, das mache ich gern. Und das mache ich auch jetzt demnächst auch. Jetzt dieses Wochenende, mein kleiner Bruder, der macht meine Homepage jetzt fertig, ungespundet.de. Und dann, ich weiß nicht, darf ich das jetzt sagen? Wahrscheinlich
Ja
schon, oder?
klar,
Ja,
Mann, raus damit.
natürlich.
Da gucken wir alle
Doch.
drauf jetzt
Ja,
demnächst.
genau. Und da kommen jetzt.
2600 Zuhörer übrigens.
Wow, cool.
Ja.
Ja, also habt ihr euch auch wirklich verdient. Also der Inhalt ist halt genau auf Hobbybrauer abgestimmt und das passt einfach wunderbar. Und ihr beide mit euren Kanälen YouTube ist eine Bereicherung für Deutschland auf jeden Fall. Und auf jeden Fall, was ich jetzt noch
Jetzt
sagen
ist die wieder
wollte.
runter wie Öl. Warte mal, das müssen wir noch ganz kurz sacken lassen. Und jetzt kommt ungespundet.de.
Jetzt kommt die Werbung.
Jetzt,
Ja,
genau.
genau. Und auf ungespundet.de werde ich jetzt demnächst auch so Tastings anbieten.
Ach, cool.
Das Franken-Tasting zum Beispiel, da gibt es verschiedene Themen und da werde ich mich auch ein bisschen abgrenzen von so normalen Tastings, sondern da werde ich auch mein Netzwerk da ein bisschen bemühen Und ja, das wird eine coole Geschichte auf jeden Fall. Also es
Wie
wird
läuft das? Kann man dann das Bier bei dir bestellen?
genau das Tasting-Paket bekommst du dann noch nach Hause und das, was halt außenrum dann noch in diesen, es wird ein Online-Tasting werden, klar, durch Corona-bedingt und so, ne? Aber das wird dann, ja, das, was halt außenrum noch ist, die Informationen, die ich dann weitergebe, Insider-Informationen, Interviews und so. Und ja, zu viel will ich nicht verraten. Ja, das wird ganz cool, glaube ich. Und eine Kooperation wurde mir jetzt angeboten in Bamberg, mit einem Lokal, da ein bisschen Tastings zu machen. So. Ja, ich freue mich darauf auf jeden Fall. Ja.
Ja, da hast du echt eine spezielle Schiene gefunden, ne? So die Brücke zwischen Hobbybrauer, Franken, Bierverkosten, Judgen, cool. Also
Ja,
nicht schlecht.
absolut, ja, genau. Es ist ein Spagat, ne? Zum einen hast du ja die Hobbybrauer, wo ich jetzt zum Beispiel wieder, wenn Kontakte erlaubt sind, kommt das nächste Fehlerum ins Seminar in Bamberg, was auch innerhalb von 10 Minuten ausverkauft war, das Fehlerum-Seminar. Die Leute waren hellauf begeistert. Ich glaube, das ist halt, dieser Seminare sind halt speziell für den Hobbybrauer abgestimmt und das kommt auch so gut an. Also, genau. Und jetzt kommt bald wieder eins, das zweite mit anderen Aromen. Und dann, ja, schauen wir mal, wie das weitergeht.
Sehr schön.
Ja.
Ja, wir haben ja jetzt ganz, ganz, ganz viel über die fränkische Bierkultur, über das Hobbybrauen und auch über Daniel als Person geredet. Das war auf jeden Fall ein sehr interessanter Biertalk und ich möchte mich auch auf jeden Fall nochmal bei Daniel bedanken dafür, dass er sich die Zeit genommen hat, Bock hatte dabei, ja, wirklich zu sein und ja, einfach auch mal so ein bisschen seine Erfahrung zu teilen. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ich denke, Paul fand das halt auch sehr interessant, oder?
Ja, mega. Das hat man, glaube ich, auch gemerkt. Ich habe ziemlich viele Fragen gestellt.
Diesmal mehr als ich.
Ja, das stimmt. Das ist selten. Das ist wirklich selten. Oder eigentlich passiert das nie. Egal. Ich habe sehr leckere Biere getrunken. Dafür auch nochmal danke.
Ja, gerne, auf jeden Fall.
Ja, also ich habe mich ja auch bis jetzt nicht getraut, bis heute, bis wir diesen Podcast aufgezeichnet haben, irgendeine Flasche. Also du hättest, egal was du gesagt hättest, ich hätte jede noch da gehabt, damit ich sie heute
Sehr
aufmachen
gut,
kann. Aber
sehr gut.
ja,
Paul ist
sowieso ein
guter
heiliger
Junge.
Kerl. Ja, sowieso. Nein, war schön, dass du hier warst, dass du dabei warst. Und ich glaube, man hat auch gemerkt, wir müssen jetzt einfach mal eine Bremse reinhauen. Wir treffen uns irgendwann einfach nochmal und reden weiter, weil das könnte, glaube ich, die ganze Zeit so weiterlaufen.
Also der
Und
Redefluss war echt perfekt, muss ich sagen. Also
Hast du das auch mal erlebt, wie schnell
ja,
anderthalb Stunden rum sind oder noch mehr?
Wahnsinn, Wahnsinn. Also eine ganz, ganz tolle Runde und an euch. Also wenn sich jemand bedanken muss, dann bin ja ich das, hier sein zu dürfen und ja, mein Franken ein bisschen zu präsentieren, was mir auch immer persönlich auch ein Anliegen ist, dass wir diese Kultur auch weiterhin haben werden, jetzt auch nach Corona und ja, ich will das einfach in die Welt raustragen und Lager ist live. That's it. Ja,
Da gibt
Lager
es auch
ist
ein
live.
tolles Meme. Vielleicht packen wir das auch nochmal mit in die Shownotes. Ich suche es nochmal raus. Da gibt es
Musst du machen, ja.
ganz coole Abkürzungen zum Beispiel. Okay, jetzt fällt mir natürlich keins ein. Aber das ist ein geiles Meme. Das habe ich in der Lagerbrewing-Gruppe auf Facebook gefunden. Und das ist einfach so lustig gewesen. So, bring back BRB, bring back the Lager oder irgendwie sowas. Das ist super geil.
Wir packen es mit rein. Also dafür steht er ja auch, ne? Der Daniel irgendwie so fränkische Bierkultur, Lager. Finde ich jetzt geil mit deinem Tasting-Angebot. Werde ich auf jeden Fall mal reingucken. Ihr solltet das auch machen. Und in dem Sinne hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
Dankeschön.
Schönen Abend euch. Ciao.